Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 289, heute mit Felix.
Hallo.
Felix.
Hallo.
Und Markus.
Hallo im neuen Jahr.
Und meiner einer. Ich bin Ingo. Kann man noch frohes Neues sagen oder ist es?
Ja, man muss. Es ist das erste Mal, dass wir uns in diesem Jahr
hören.
Ja.
Sehen
deswegen
tun wir uns.
Ist das, ein frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr. Genau. Ja, wenn ich manche sagen nur bis 6., andere sagen bis 14. Heute ist bei uns Aufnahmetag, ist der 14., also es passt auf jeden Fall noch, würde ich sagen.
Außerdem beschäftigen wir uns ja auch noch mit dem alten Jahr und dann, das passt alles zusammen, das ist super.
Ja, machen wir auf jeden Fall. Ansonsten geht's euch gut? Seid ihr fit?
Na Nein. Klar, Freitagabend, fit fürs Wochenende.
Was kann's Schöneres geben, als mit seinen geliebten Kumpels noch so einen schnellen Podcast zu machen am Freitagabend, genau. Dann legen wir doch gleich los und kommen zum Blast from the Past. Ingo ist sorry, steht da.
Ingo ist sorry. Tut es dir leid?
Nee, doch, natürlich. Mir tut es leid. Ich
natürlich.
Ich habe es doch ins Internet geschrieben.
Ja, Ingo hat ins Internet geschrieben, es tut ihm leid. Und zwar habe ich mir ganz viel Mühe gemacht und hier Data Crunching betrieben und irgendwie unsere Sendungen analysiert. Und dann stellt sich raus, Ingo war einfach beim Releasen der letzten oder vorletzten Sendung, hat er einfach eine andere Sendung von diesem Jahr einfach ins Jahr 2012 zurückdatiert.
Ja, ich meine 12 und 21, es sind dieselben Zahlen, ja, ich meine, das passiert.
Nee, stimmt, ist genau das gleiche irgendwo.
Ja, das sind dieselben Ziffern, da habe ich einfach im Kopf, habe ich was gedreht.
Ja. Auf jeden Fall habe ich dann halt nochmal eine Sendung gefunden und dann musste ich das ganze Statistikzeug nochmal irgendwie neu drüber laufen und
siehe da, was haben wir geschafft dieses Jahr?
Haben wir gewonnen?
Letztes Jahr.
Siehe da, wir haben gewonnen. Wir haben, ich habe so einen kleinen Twitter-Thread gemacht, falls ihr den aber noch nicht gesehen habt, gibt dieses Repo auf unserem GitHub-Dingsy, ist auch verlinkt. Wenn ihr euch die Daten irgendwie genauer anschauen wollt, ich habe einfach so eine kleine Auswertung gemacht, gleich wie letztes Jahr. Und da sehen wir zum Beispiel interessante Informationen, wie, dass es dieses Jahr keine einzige West Coast Edition gab.
Das ist kein gutes Zeichen.
Genau. Und dass wir versprochen haben, mehr Sendungen zu machen. Und tatsächlich, zuerst habe ich gedacht, wir hatten weniger gemacht, weil die eine Sendung, die verschwunden war. Aber dann ist ja noch eine aufgetaucht und damit haben wir genau gleich viele Sendungen letztes Jahr gemacht wie im Jahr zuvor.
Gut,
also. Nämlich 21.
Konstante Leistung, sehr gut.
Das heißt, wir haben Leistung. Trotzdem gelogen.
Ja, wir sind nicht besser geworden, aber wir haben uns zumindest nicht verschlechtert.
Oh, das ist ja etwas.
Das schon mal.
Das ist eine Leistung.
Das ist, eine Leistung. Dann, was ich auch interessant gefunden habe, dieses Jahr ist das erste Jahr, weil wir ja dank Ingos Rumgemecker habe ich ja dann mal das Duration-Zeug gefixt im Feed.
Nee, das heißt, die Hörer haben gemeckert.
Die Hörer haben gemeckert, ja. Der Ingo hat das nur forwarded. der Mecker-Forwarder oder so. Auf
Mecker
Fall.
By Replay oder wie?
Mecker by Replay. Ja, nice. Auf jeden Fall ist es so, dass durch das ja jetzt diese Information im Feed steht und man die so ganz einfach rausextrahieren kann. Und das habe ich mir dann mal zunutze gemacht, um herauszufinden, wie viele Tage wir denn so ins Internet gesendet haben. Und es sind 2 Tage und fast 2 Stunden. Also wenn ihr jede einzelne Sendung im letzten Jahr gehört habt, habt ihr 2 Tage mit uns verbracht, was schon ein bisschen absurd ist.
Tut uns leid.
I guess we're sorry for that. war nicht unsere Absicht.
Doch.
Vielleicht.
Doch schon,
doch.
Oder?
Doch, eigentlich schon. Doch,
deswegen machen wir das. Also eigentlich schon. Genau, vorausgesetzt, ihr habt wirklich alles durchgehört und seid nicht immer in der Mitte eingeschlafen. Also ich höre ja persönlich
Podcasts.
Und bitte
nicht schneller abspielen, die Folge, weil ansonsten wird es auch schwierig, das zu berechnen.
Stimmt, ja. Genau, ihr genau, müsst das dann auch sagen, ob ihr es auf halbe Geschwindigkeit gehört habt oder auf doppelter oder wie auch immer.
Genau.
Auf
halber Geschwindigkeit. Ich hoffe nicht, dass uns irgendjemand auf halber Geschwindigkeit hört. Ne?
Okay. Ja,
schwierig.
Vielleicht. Also ich höre Podcasts ja gerne zum Einschlafen, deswegen
auf halber Geschwindigkeit.
Genau, dann hört sich's einfach noch schöner an. Ja.
Dass du länger Zeit hast, um einzuschlafen.
Ja,
oder?
Genau, korrekt.
Dass die Sendung nicht so schnell fertig ist, wenn du nach 3 Stunden immer noch wach bist, ja, und denkst, oh. Und darum hört Ingo die auf halbe Geschwindigkeit, das sind immerhin schon 6 Stunden.
Toll.
Dann auch eine gute Statistik ist, die durchschnittliche Sendung ist 2 Stunden, 22 Minuten und 22 Sekunden lang.
Echt jetzt?
Was?
Das ist irgendwie gut aufgegangen.
Echt?
Nee. Das, also ich meine, vielleicht habe ich mich irgendwo verrechnet.
Schon dafür,
oder so,
schon
aber
dafür hat sich diese Statistik machen gelohnt. Also ich würde sagen, das ist voll der Gewinn.
Ja. Und dann können wir natürlich auch ganz einfach herausfinden, was denn die kürzeste Sendung war. Und die kürzeste Sendung war 282. Und zwar warten auf IPv8 mit nur ungefähr 1 Stunde 30.
Was jetzt immer noch relativ viel ist, ehrlich gesagt.
Was immer noch ziemlich lang ist, wenn wir ehrlich sind, genau. Ja. Und die längste Sendung war die 270 Bubble Find mit 3 Stunden 30. Was dann schon ein bisschen,
ja, also Ziel, ja, ist
Überlänge,
schon,
würde ich sagen.
Ja, Ziel ist schon so eher zwischen 2 und 3 Stunden irgendwo zu kommen. Also,
ja, ich glaube. Aber 3 Stunden 30 ist ja quasi ein Standard Film jetzt im Kino, oder?
Ja,
jetzt geworden.
Ja.
Aber der ist actionreicher als wir vielleicht.
Das sagst du, je nachdem, was für einen Film guckst, würde ich sagen.
Ja, stimmt. Gibt auch solche, wo du auch
wenn
einschläfst.
Wenn du Paint Drying dir anschaust, irgendwie 12 Stunden.
Ja, kann man machen. Muss nicht sein. Okay. Muss nicht sein. Dann, was natürlich auch interessant ist, ich habe da mal rausgeschrieben, wer so da war bei den Sendungen, weil man das so aus dem Intro ziemlich einfach mit ein bisschen Aufwand heraus extrahieren kann, und dann können wir so interessante Dinge lernen, wie Ingo war bei jeder einzelnen Sendung dabei.
Juhu!
Oh.
Was ja ziemlich impressive ist. Dann haben wir auf Platz 2 mit 95% der Sendungen Makefu.
Oh.
Ich bin immerhin noch bei 90% der Sendung dabei gewesen.
Und dann fällt's stark ab.
Dann fällt's stark ab. Markus ist dann nur noch bei 57%. Fairerweise muss man aber sagen, er baut da halt auch ein Haus,
genau,
oder so.
Ich habe mir halt noch ein neues Hobby zugelegt.
Noch ein neues.
Ja.
Neben dem Hausbau,
ja, also
noch
das
eins.
Im letzten Jahr. Nein, im letzten Jahr habe ich mir dann.
Gut, aber genau, fairness halber muss man sagen, als ich ein Haus gebaut habe, hatte ich auch ein paar Ausfälle zwischendurch. Also das war das erste Jahr, glaube ich, dass ihr ein paar Sendungen ohne mich machen musstet, weil ich auch
stimmt,
gesagt
wir hatten hab, da meine wir hatten da ein Jahr, wo wir ohne dich gepodcastet haben.
Ja, ja, genau, weil das mit dem Haus bauen, und das ist einfach, ja, ich kann das verstehen.
Eine große Freude die ganze Zeit.
Ja, du, das hört auch nicht auf. Lass ich aus Erfahrung, kann ich dir sagen, ich habe nächste Woche wieder mehrere Handwerkertermine. Mal gucken, ob die dann erstens alle kommen und zweitens die Angebote so sind, dass es auch passt. Ja, nee, ist schön. Muss man unbedingt gemacht haben. Wie ein Haus bauen, ein Buch schreiben, was pflanzen, einen Sohn kriegen oder wie, was das alles. Ach, ihr wisst es schon. Egal.
Musst du einen Sohn kriegen? Das ist aber jetzt.
Ja.
Finde ich jetzt schwierig, aber ja.
Ja. Egal.
Also Kinder allgemein und dann
ja,
spielt da
noch diese Einschränkung.
Ja.
Ja, du, der Song ist ein bisschen älter, das kann man in die Neuzeit, kann man das bestimmt. Vielleicht reicht es also auch, einen Blog
so
zu schreiben zum Beispiel oder einen Podcast zu machen. Vielleicht muss man nicht unbedingt ein Buch schreiben. Ja, das ist so irgendwie, kann man schon machen, aber wahrscheinlich wird es ein gutes Blog oder ein toller Podcast auch reichen.
Ja, toll, also, dann habe ich ja schon eine Sache erreicht.
Ja,
genau, also mit den
läuft.
mit den 2 Tagen, die wir ins Internet geredet haben letztes Jahr, haben wir, glaube ich, ungefähr ein Buch geschrieben.
Ja, würde ich auch sagen.
Das muss reichen.
Ja, wir jagen das einmal durch dieses Text-to-Speech-Zeug durch und dann zack, unser Buch ist fertig.
Das große Podcaster-Buch.
Wo muss man das doch gleich einreichen, damit man eine ISBN bekommt?
Nee,
Buch ist erst, wenn eine ISBN drauf ist.
Nee, du kaufst eine ISBN. Du kaufst,
ja, du zahlst die. Einfach Geld für und dann kannst du das haben.
Dann hast du deine ISBN, ja. Ich habe das mal nachgeschaut, wie es genau funktioniert. Es ist nicht ultra kompliziert, aber wenn du nur eine willst, dann ist es relativ teuer. Mhm. Ja, dann ist die, keine Ahnung, um die...
Ja, dann nimm halt 10.
100 oder so. Irgendwas über 100 auf jeden Fall. Und wenn du quasi irgendwie 100 Stück oder so kaufst, dann kostet die auf einmal gar nichts mehr. Kostet irgendwie 5 Euro oder so. Eine ISBN. Ist natürlich schon echt gemein, ist irgendwie, weil das heißt, wenn du quasi ein großer Verlag bist, dann kostet sich quasi gar nichts, und wenn du einfach nur dein Buch publishen willst, dann kostet aber ja voll viel Geld. Naja. Aber du kannst sie kaufen, genau, also kannst einfach eine ISBN kaufen.
Genau. Gut. Das ist schon gute Sache.
Ja.
Genau. Was haben wir noch? Genau, letzter Stat, wir haben dieses Jahr auch keine Sendung zu zweit gemacht, also wir waren immer mindestens 3 Leute, wobei das so ein bisschen, das ist natürlich so, was advertised sind. Wir hatten zum Teil ja schon auch technische Probleme, wo jemand am Anfang dabei war und dann mit der Sendung.
Nee, das passiert nicht. Solche Probleme haben wir nicht. Wir haben keine Audioprobleme.
Verloren gegangen ist oder so, oder ein bisschen später dazugekommen ist und so, aber so.
Prinzipiell haben wir es versucht.
Prinzipiell waren wir immer 3 oder 4 Leute.
Das ist gut. Okay. Ja, ja.
Das ist gut.
Ne? Doch entspannter dann ist
genau, kann sich einer auch mal ein bisschen zurückfallen lassen, Gedanken schweifen, muss nicht die ganze Zeit reden. Oder nee, wir recherchieren ja immer die ganze Zeit zwischendurch, ne?
Muss nicht, genau. Kann er die ganze Zeit recherchieren, ne?
Okay, dann hast du noch einen Blogpost verlinkt, nämlich den ich verkackt hatte irgendwann. Wegen, weil...
Ah, ja, aber ich hab den vor allem verlinkt, weil der Kommentar, das ist übrigens der Grund, warum ich das gemerkt habe, weil die Kommentare sind ja zur Sendung eigentlich und der Kommentar war dann irgendwie so ein bisschen zur falschen Sendung und ich war ein bisschen verwirrt und darum habe ich gemerkt, dass das da leider falsch ist. Und zwar hatten wir ja letzte Sendung irgendwie so mit diesem, dass heute nur noch Libraries zusammengeklebt werden und so. Und Tuxflow findet hier halt, dass es irgendwie besser ist, als alles neu zu erfinden. Was an sich stimmt. Das ist natürlich ein guter Punkt. Also ich meine, wenn du alles irgendwie so SQL Escaping oder so neu erfindest, ist natürlich auch dumm. Aber, ja. Ich weiß nicht. Ich finde irgendwie, es ist halt schwierig. Es ist halt, Wenn du nicht weißt, was du machst, dann ist es irgendwie wie egal, ob du Libraries zusammenklebst oder das selber baust, weil schlussendlich musst du halt verstehen, was du tust. Sonst ist es halt immer schwierig und irgendwie fehleranfällig. Darum, ja.
Ja, plus wir haben noch nachher so diese eine News mit dem NPM-Entwickler, der einfach
durchgedreht
ist. Wobei ich das auch nicht, ich hatte vorher Twitter-Threads gelesen und war mir jetzt nicht sicher, wer ist jetzt eigentlich der Böse, Microsoft oder
der Microsoft.
Okay.
Nee, gut, das ist die Standardantwort seit den 90ern, das ist so. Aber darüber hinaus kann es ja noch andere Bösewichte geben.
Oh, okay. Stimmt, wir brauchen mehr Bösewichte, wir haben noch nicht genug.
Gut, kommen wir dazu nachher nochmal. Kommen wir jetzt erstmal zum Toten der Woche oder zu den Toten, das sind scheinbar viele. Ich habe langweiligerweise
MMA. So ein Jahresanfang ist nicht ohne.
Ja. Ja, ach so, genau. Anfang des Jahres und gleich kippen sie alle um. Ja. Habt ihr schon mal was von MMS gehört?
Das ist SMS für Bilder, oder?
Ja, das ist genau. Das SMS für Bilder oder das, was heute WhatsApp, Telegram, Signal und Co. ist, sozusagen. Weil da kann man ja auch Bilder und Sprachnachrichten und hast du nicht gesehen. Schicken, aber vorher gab es mal MMS, also Multimedia Messaging Service, nicht nur Text, sondern auch Bilder, Töne und kostet wahrscheinlich jetzt und immer noch 39 Euro oder so pro ja. MMS und jedes Mal, wenn man doch so mal aus Versehen so ein Ding kriegt, denkt man sich, warum?
Schade ums Geld.
Ja, genau. Ja, aber 2002 kam es raus und jetzt wird's nach 20 Jahren denn doch endlich beerdigt. Also Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres soll das eingestellt werden. Ja, also Telekom dieses Jahr noch, Vodafone 17. Januar 23. Und wenn die beiden das einstellen, dann wird der letzte Betreiber das garantiert demnächst auch noch machen. Oder macht's dann still und heimlich, ist dann auch egal.
Das ist dann, dann kann man nicht mal aus Versehen eine MMS verschicken oder verschicken.
Ja, bekommen, genau.
Oder?
Wirklich.
Das wäre doch
super
gut.
Set. Also wann das habt ihr das letzte Mal eine MMS verschickt?
Noch nie.
Noch nie. Ich habe noch nie eine MMS verschickt. Fucking darum 39 Cent, hey.
Ja, also
sind Leute bescheuert. Einen USB-Stick in einen Brief schicken.
Und vor allem, das letzte Mal, als ich eine bekommen habe, mein Handy hat, da hatte ich diese Funktion irgendwie nicht aktiviert und dann hat mir die Telekom eine SMS geschickt, wo ich auf eine Webseite gehen sollte und mich einloggen sollte, damit ich diese MMS lesen kann. Und ich habe gedacht, da schickt mir noch eine E-Mail oder sowas. Also das war völlig obskur. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
Ja, aber sie haben ja deine E-Mail-Adresse nicht. Sie haben ja nur deine Handynummer.
Ja,
das ist mir im Übrigen auch öfter passiert, dass ich so eine URL geschickt bekommen hatte und dann irgendwo hingehen sollte. Ja.
Du bist doch so ein Hacker.
Und das war noch nicht, das war noch vor den SMS-Spam-Zeiten.
Ja, na gut.
Ja, also MMS ist einfach absurd. Ich weiß nicht, also wird sich nicht durchsetzen.
Nee.
Offensichtlich.
Hat sich nicht durchgesetzt.
Ja.
Zum Glück.
Ja.
Zum Glück.
Jetzt sind sie ja alle hinter diesem RCS hinterher, wo sich irgendwie der eine Android-Manager letztes beschwert, dass Apple da nicht mitspielen will oder so. Das war doch auch.
Das ist ein RCS.
Ja, gut. Rich Communication Service. Also quasi
MMS-Nachfolger,
das so, also so wie iMessage auf iPhones und was hat Google da gerade? Die haben es ja ständig geändert und getötet und neu gemacht. Die hatten mal Talk, die hatten Hangouts, die hatten keine Ahnung, wie das Ding auch immer jetzt heißt, was sie bei sich haben.
Heißt nicht Elo oder so?
Hm?
Heißt nicht Elo?
Du, ich bin, wie gesagt, also Google hat das Ding so oft getötet, neu genannt, dass ich raus bin, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll das Ding bei Android-Geräten wohl dieses Rich Communication Gedöns unterstützen und bei Apple tut es das nicht und da kam noch, das ist ja eine Manager, ich muss den Heise-Artikel nochmal raussuchen, sich beschwert haben, dass Apple das ja alles blockiert und das böse ist und iMessage abschottet und bubu.
Ach so, ja, diese Nachricht. Dass sie andere Farben machen, dass die Kinder gemobbt werden oder so. War das nicht dieses?
Weiß ich nicht.
Mhm. Hm. Also ist sicher auch ein Problem, ja.
Ja. Ja.
Das mit Kinder mobben, weil sie halt nicht ein, also ich glaube, in der USA ist es krass ein Statussymbol, wenn du halt ein iPhone hast oder halt kein iPhone hast.
In der USA, mein Freund. Ich glaube, in deinem Heimatland auch.
kann sein, aber ich meine, ich lebe natürlich auch in meiner gemütlichen Bubble und die haben halt alle Android-Phones und so. Kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Mag sein. Ich muss auch sagen, dass ich natürlich schon lange nicht mehr auf so einem Schulhof war, um mich mobben zu lassen, von dem her. Shit, do I know.
Gehört, das funktioniert auch auf Arbeit. Aber jetzt, ja, wo man so weit weg ist, ist es, glaube ich, schwieriger, die anderen richtig zu mobben.
Ja, schon, aber ich meine, auf Arbeit auch so, Arbeitskollege hat irgendwie ein Fairphone oder so.
Ja, aber du mobbst doch die Leute nicht wegen dem, also du mobbst sie vielleicht wegen Fairphone was anderem, doch. Aber...
gleich wie ein Scholler, oder? Das ist schon, genau. Dann ist Mobbing schon okay.
Ja. Da bist du sogar besser dran mit den 3310, ey. Das muss man auch mal so sehen.
Gut, also MMS
okay.
Lebt immer noch, SMS lebt immer noch, MMS stirbt dieses oder Anfang nächsten Jahres. Stellt euch drauf ein, Informiert alle eure Kontakte, sie sollen jetzt nicht
MMS. Schreibt eine WhatsApp an eure Kontakte, dass es MMS nicht mehr gibt.
Genau. Stellt euch auf die Fehlermeldung ein, die ihr bekommen werdet, wenn ihr auszusehen versucht, eine MMS zu schicken.
Erklärt einem Kind auf dem Schulhof, was eine MMS ist und erzählt ihm, dass es
und
bald tot ist.
Und werdet ausgelacht. So, was? 300 Kilobyte? Ja. Was ist das für ein Foto?
Warum? Nehmt das mit dem Schulhof nicht so ernst, was der irgendwo sagt. Das könnte zu Missverständnissen führen.
Das ist korrekt. Was?
Egal.
Schnell weiter.
Kommen wir
schnell
zu
weiter,
Sachen,
schnell
genau,
weiter.
Von denen wir vielleicht eine Ahnung haben. Python 3.6.
Python 3.6? Mhm. Python 3.6 ist
Können
tot.
Wir die nächste Nachricht nehmen? Oder?
Ja, das heißt,
erzähl doch mal.
Ja, ja. Das erste gute, das Python 3, was Leute dazu bewogen hat, von Python 2 auf Python 3 umzusteigen. 3.6.
F-Strings.
Genau, das mit F-Strings. Das gute Python 3, ist jetzt tot. Weil, es ist end of life. Nach 6,5 Jahren oder so. Hm. Das heißt, wenn ihr noch irgendwie Python 3.6 Dinge habt, wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, mal in euer CI da mal neue Version reinzuhacken.
Mhm. Genau. Was jetzt gerade 3.10 oder so, 3.11?
Ja, 3.10 ist die neueste.
Also, da ich ja auf Arbeit immer so Red Hat Sachen einsetzen muss und die...
Ja, Ingo, dass du noch Python 2 einsetzt, ist schon
ja,
klar.
Ja, genau. Denke ich immer, ja, wenn die Sache jetzt tot ist, dann interessiert mich das in 10 Jahren das erste Mal wahrscheinlich. Ja, das ist, also...
Also ich habe nach dem Jahreswechsel noch diskutieren müssen, ob wir jetzt noch Python 2 installieren oder doch schon Python 3 lieber.
Schon Python 3? Was seid ihr, verrückt?
Ja, wir haben das evaluiert und uns genau angeschaut und wir haben dann doch Python 3 installiert.
Habt ihr Vor- und Nachteile von einem Ding, was seit 15 Jahren outdated ist versus ein Ding, was...
aktuell ist.
Ja... Mhm. Toll.
Ja, aber
ja,
es gibt
ja,
gute
Nachrichten. Wir sind ja auf der richtigen Seite gelandet. Das ist ja
immerhin.
Es gibt gute Nachrichten und zwar aus, also wenn ihr so sehr an Python 2 hängt.
Nein, der weiterentwickelt
doch, wird. Nee, pass auf. Ja, doch, genau. Und zwar in Nixos wird gerade Python 2 aus den die Pakete quasi rausgenommen, die kein Python 3 mehr abkönnen. Aber es gibt für gewisse Pakete, unter anderem auch eins, was ich maintained habe, nämlich CVS zu SVN. Ja.
Gott.
Du merkst es selber, ne?
Würde sagen.
Oh mein Gott, das merkst du selber, oder? Oder musst du, also wenn du es noch nicht gemerkt hast, wiederhol einfach nochmal die Worte, die du gesagt hast und dann...
Geil.
Jedenfalls, wunderbares Tool. Bestes Tool, was es gibt, um von CVS nach SVN zu migrieren.
Und dann nachnimmst du
es.
Gleich SVN nach Git und dann bist du fertig.
Ja, und dann ist schon fertig, genau. Sehr einfacher Weg. Jedenfalls, gibt es, wenn ihr von Python 2 weg müsst, aber Python 2 trotzdem mal braucht, weil natürlich CVS to SVN sich nicht darum geschert hat, Python 3, was es zu der Zeit noch nicht gab, quasi vorzubereiten, gibt es PyPy 2. Und es hat den Python 2 Support also quasi für immer postuliert, dass sie das machen. Ja, das heißt, ihr könnt einfach PyPy 2 nehmen, wenn euer Software PyPy 2...
Nein.
Wie nein?
Nein. Doch. Also ja, könnte, aber nein. Also hä? Ekelhaft.
Indefinite Support Plan for PyPy 2. Das ist doch nice.
Nein. Ich bin dagegen.
Okay, jedenfalls quasi, wenn ihr solche Tools habt.
Dann löscht sie.
Ja. Also tatsächlich war mein Vorschlag, löscht doch einfach das Paket. Und dann kam irgendjemand und hat gemeint, hier, ich habe voll die gute Idee, um das zu reparieren. Ich so, nein.
Ja, die gute Idee, das zu reparieren, ist, das neu zu schreiben in Python 3 oder man löscht's. Also, hä? Ja, kann doch nicht so schwer sein. That's why we can't have nice things.
Ja, jedenfalls gibt's das Tool jetzt immer noch mit PyPy 2. Interpreter funktioniert wohl anscheinend. Ich hab das mal verlinkt,
ja. Ja. Hm.
Das schön. Heißt, so könnt ihr quasi euren alten Trash immer noch im Laufen halten.
Ja. Nee, macht das nicht. Löscht's weg oder macht's neu. Oder migriert.
Also, die Leute auf keine schlechten Ideen bringen.
Und wenn ihr CSV zu S-Fan,
ich hab's auf jeden Fall mal gebraucht, ansonsten hätte ich es nicht paketiert.
Ja, ist auch okay, das vor 10 Jahren mal gebraucht zu haben, aber das war halt bestimmt, vor 10 Jahren. Das
ist keine 5 Jahre her.
Also ich schalte dieses Jahr noch einen SVN-Server ab. Ich bin.
Ja, aber das ist ja CVS zu S-Fan.
Genau. Ja, ja. Also noch kann man
nicht mal ganz kurz, nicht,
schnell nehmen, um dann gleich zu Git zu gehen, aber ja. Okay. Gut. Schön. Wissen wir das auch? Kommen wir vom Toten der Woche zum Untoten der Woche. Mhm. Ach, die schon wieder. Meine Lieblingsindustrie. Ja.
Hm? Ja. Wer denn?
Die Musikindustrie.
Ja, deine Lieblingsindustrie. Ja.
Achso, hey, wir haben ja eins übersprungen,
was,
oder?
Wir haben es übersprungen. Ja, ah, ja, stimmt. Also,
ja, 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 du hast, deswegen war, sorry, ich gerade auch, ja, irritiert.
Okay, nee, sorry, genau.
Ich wollte quasi nur kurz ansprechen, dass, wenn das so weitergeht, dann wird das dieses Jahr nicht das Jahr von Linux auf dem Desktop.
Ja, das ist eine gute Überleitung.
Und zwar der Humble Choice Manager, ich weiß nicht, wie das Ding genau heißt, also vom Humble Bundle gibt es so einen Manager und der wird nicht mehr jetzt von Linux unterstützt und das finde ich nicht in Ordnung. Wollte ich
so
nur sagen.
Sad. Und vor allem ist irgendwie, du musst die, glaube ich, jetzt runterladen oder so, da war doch was.
Ja,
also,
ja,
wenn
genau.
Wenn du Spiele hast, musst du sie jetzt noch runterladen, weil
danach gibt's das nicht mehr.
Bald gibt's das einfach nicht mehr.
Hä? Was gibt's dann nicht mehr? Also es gibt dieses Humble Choice nicht mehr. Oder was? Ich verstehe
nee,
es
nicht. Nee, es gibt Humble Choice noch, aber nicht für Linux und das wird dann quasi deaktiviert.
Was ist Humble
und dann
Choice?
Kannst du deine Spiele nicht
Humble
mehr runterladen.
Humble Choice ist so ein Abo-Ding, ne? Das muss man irgendwie.
Ja, ja, genau.
Das ist ein Spiele-Abo, das ist also nicht diese Humble Bundles, die wir ja hier in der Sendung schon öfter mal vorgestellt haben, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, zahl $20, kriege 8 tolle Spiele, zahl was du willst. Das ist es nicht, sondern es ist halt so ein Abo-Dingsi, wo da irgendwelche Sachen drin sind und die gibt's dann eben nicht mehr.
Mhm, genau. Und da, genau, gab's quasi bei diesem Abo, gab's die Möglichkeit, bestimmte Spiele runterzuladen und das ist dann vorbei. Das heißt, jetzt müsst ihr quasi noch alles runterladen, wenn ihr dieses Humble Choice habt und Linux benutzt.
Aber dann kann man doch das Abo einfach weglassen. Oder?
Jupp.
Ja. Aha. Okay.
Also 2007 ist dieses CVS to SVN in X-Packages gelandet. Aber ich habe irgendwo die Maintainership mal übernommen, um es zu reparieren, weil es kaputt war oder so. Und ich es gebraucht habe. Ja, genau, also dieses Traurigkeiten. Sehr, sehr traurig.
Ja, wahrscheinlich muss das Humble Bundle oder die Humble-Leute müssen jetzt auch auf Python 3 gehen und dann haben sie gedacht. Nee,
oh, nee,
Linux.
Das kriegen wir auf Linux nicht hin. Das läuft nicht. Da hätten wir doch lieber Java nehmen sollen.
Ja, 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 stimmt. Sieht doch alles viel schöner aus. Seid ihr jetzt durch mit Tod der Woche oder müssen wir da jetzt noch weiter drüber reden? Das gilt übrigens auch, wenn ihr macOS habt. Also es gibt es jetzt tatsächlich nur noch für Windows, dieses Humble Choice. Ich würde dir sagen, egal ob ihr Windows, Linux oder Mac habt, killt dieses Humble Choice. Humble Bundle ist okay.
Interessante Frage ist, warum es Humble Choice heißt, wenn man nicht mal mehr die Choice hat.
Ja, schreibt mal Hassmails dahin.
Nee.
Nicht keine zu Hass aufrufen.
Nein, mach genau. Das nicht.
Zu Trauer-E-Mails könnte
ja,
schreiben.
Ja, schreib Trauer-E-Mails.
Ich benutze Linux auf dem Desktop und ich habe gedacht, das ist jetzt das Jahr und jetzt sehe ich, dass der Support hier eingestellt wird und dann fange ich an zu weinen, jede Nacht.
Und dann habe ich keine
so
Choice
vielleicht.
Mehr.
Beim Humble genau. Choice. Wo ist meine Choice? So, weiter.
Ja, Untoter der Woche.
Jetzt aber. Ja.
Untoter der Woche.
Untoter der Woche.
Ja.
Wer hat das denn eigentlich in diese Rubrik geschoben? Aber egal.
Nein, Ingo hat es gemacht.
Doch. Ich? Ja, nein. Weil es ist ein Untot. Natürlich ist das ein Untot.
Also, wer war okay, wir weinen erstmal unsere Zuhörer ein, um was es geht. Es geht darum, dass die Musikindustrie den Hoster von YouTube DL verklagt. YouTube DL ist dieses wunderbare Skript, was euch erlaubt, Dinge von YouTube und anderen Videoplattformen runterzuladen. Und die Musikindustrie, das sind die Leute, die sich darum kümmern, dass die Künstler ihren gerechten Lohn bekommen und keine Raubkopien im Internet verbreitet werden. Nicht. Ja, und jetzt hat sich die Musikindustrie gedacht, dieses YouTube DL, das führt ja eigentlich nur zu Raubkopien, weil wenn irgendwer was von YouTube runterlädt, dann macht er das ja wahrscheinlich einfach nur, um es danach illegal weiter zu verbreiten.
Ja, und klar, ich verkaufe dann alle gedacht, meine MP3s, die ich von YouTube gerippt habe. So,
macht man an das YouTube doch, DL kommen wir gerade nicht so krass dran. Deswegen gehen wir jetzt mal an den Hoster von der Homepage von YouTube DL. Tja, und jetzt haben sie ihn verklagt. Und? Mal gucken. Mal gucken. Ja, es läuft da. Ne? Läuft.
Ja,
läuft.
Sie haben, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, also sie haben die, der Hoster, der jetzt verklagt wurde, sind die, die Übernauten heißen die, glaube ich. Uberspace? Irgend so?
Uberspace, genau.
Uberspace. Genau. Genau. Und das ist so eigentlich ein ziemlich cooler Hoster, weil du kannst halt irgendwie so das Pay What You Want, mehr oder weniger, du bekommst halt eine Shell. Ich habe da, glaube ich, auch immer noch, jetzt wo wir so drüber sprechen, ich habe da, glaube ich, noch Webseiten, ich müsste mal schauen. Ich glaube, ich zahle da noch Geld. Aber es ist halt so Prepaid, du kannst halt Geld aufladen, kannst irgendwie einen Betrag einstellen, dann super entspannt, bekommst eine SSH-Session, kannst da Zeug rumpopeln. Ja, und die haben ihr Anwalt, also die wurden jetzt im Prinzip von irgendwie so Anwalts
Kanzlei
verklagt, wobei ich glaube, verklagt ist hier ja noch nicht das richtige Wort, sondern die haben einfach einen bösen Brief bekommen.
Abmahnschreiben, oder?
Irgendwie, ja, genau, hört auf, das und sonst werden wir euch anzeigen, das kostet irgendwie Geld und was weiß ich. Und die sind jetzt halt zu ihrer Rechtskanzlei gegangen, haben den Brief gegeben und gesagt, ja, schreibt da mal zurück. Und die haben halt zurückgeschrieben und das kann ich euch nur empfehlen, das zu lesen. Ist super lustig.
Super lustig.
Ist, glaube ich, so das Juristendeutsch für habt ihr sie nicht mehr alle? Aber halt natürlich immer so formuliert, dass das irgendwie dann juristisch und so nicht irgendwie als Beleidigung und keine Ahnung was ausgelegt werden kann. Und ja, sie gehen da halt auf all diese Punkte ein und sagen halt so, ja, okay, das ist halt ein Webseitenhoster und die weder hosten sie, also es gibt halt irgendwie keinen Grund und irgendwie, weil das irgendwie sowieso alles sehr schwierig ist und so und da sie...
Normalerweise ist ja auch Provider-Privileg, also du haftest ja nicht für die illegalen Sachen, die deine Kunden machen.
Ja,
und genau. Da ist es ja noch nicht mal...
Ist nicht mal illegal.
Genau, und nicht mal, also YouTube DL an sich ist ja noch nicht mehr illegal, sondern wenn dann nur das, was Leute mit YouTube DL machen könnten, ja... Also das ist irgendwie, ist ja noch absurder als Messerhersteller zu verklagen, weil Leute damit umgebracht werden. Ja, das ist so irgendwie die Kategorie, aber noch mal einmal weitergedacht.
Das ist so ein Messerhersteller verklagen, weil man da stolpern könnte und sich selbst verletzt. Das ist so, klar, da kann der Messerhersteller viel für. Ist sehr, sehr lustig zu lesen. Und sie haben jetzt halt auch gesagt, so ja, es ist irgendwie... sie müssen jetzt halt, also haben Forderungen zurückgestellt und gesagt so, ja, hier Kosten, die jetzt angefallen sind, bezahlt die mal und sonst werden wir ja den Rechtsweg einschlagen. Sonst
wird zurückverklagt oder so.
Ja, sonst verklagen wir euch wegen irgendwie, keine Ahnung was. Weil sie das halt nicht einfach so machen können.
Okay.
Bing. Und jetzt, ja, wird sich rausstellen, wie es drauf reagiert wird, ob sie das einfach zahlen oder ob sie irgendwie hier den Rechtsweg einschlagen und das dann halt irgendwie vom Gericht landet oder so.
Na gut.
Spannend.
Ja. Warum haben sie nicht ihre Webseite auch jetzt auf GitHub Pages umgezogen? Das wäre, glaube ich, der Cheat-Move gewesen, weil von GitHub wurden sie ja schon gedeckt vorher und dann hätten sie einfach das weiter gedeckt werden können.
Also.
Gute Frage. Ja.
Keine Ahnung.
Ja. Weil die haben irgendwie eine Seite von auf GitHub Pages.
Ja, also der Download selber ist auch von GitHub.
Ja.
Also
und,
wenn du
auch es gibt so eine Subseite und die geht auch auf GitHub Pages, also das ist ein bisschen komisch. Ja. Nicht genau verstanden, was sie da.
Ja, also ich glaube, sie haben halt einfach so eine Webseite da noch, die irgendwie so Advertisement und irgendwie halt ein bisschen Infos und Zeug
Und oder so Legacy-Kram. Es war halt so und dann muss man es nicht anfassen.
Ja, kann sein, ja, das so war, ja. Aber, also, gibt ja auch keinen Grund, sie können ja irgendeinen Hoster nehmen.
Ja, und wenn du eine eigene Domain oder sowas haben willst, dann musst du die ja auch irgendwo hosten, also.
Ja, aber das kannst du mit GitHub Pages auch irgendwie.
Ja, das, du kannst den, die Lizenz quasi, die Domain so.
Ja, du kannst es für Name setzen.
Ja, dass du genau, sie verwenden kannst, aber du musst ja irgendwo haben und bezahlen. Das kannst ja nicht eine Domain bei GitHub kaufen.
GitHub macht noch kein DNS.
Genau. Ja. Also, das musst du ja auf jeden Fall machen. Also, musst du Domain irgendwo kaufen, musst sie dort hosten und klar, danach kannst du dann die DNS-Records so setzen, dass sie direkt auf GitHub-Pages gehen, aber deswegen hast du die Domain ja trotzdem irgendwo gehostet und den kann man immer noch verklagen, den Hoster.
Ja. Aber dass er dann quasi deine Domain hält, wo noch nicht mal quasi Content über dieses eigentliche ist quasi noch ein Level weiter dann.
Dass es dumm ist, ist keine Frage, aber du kannst halt, also du kannst irgendwie auch den Internetprovider verklagen, dass er
ja, aber wie gesagt, das
Leuten Internet gibt, aber es ist halt
ja, also nein.
Also, ja, aber nein. Ja doch, du kannst es halt machen, du wirst halt nicht recht bekommen, aber verklagen kannst du ja prinzipiell erstmal alles und jeden.
Ja, na toll. Gut, beobachten wir das weiter, hoffen mal, die Kollegen kommen da nicht durch mit, weil das ist echt Quatsch. Ich dachte, die hätten sich irgendwann mal beruhigt, ja, nachdem sie jetzt genug Geld mit Streaming verdienen, aber scheinbar verdienen sie nicht genug.
Die wollen mehr Geld mit Streaming verdienen.
Ja. Eigentlich sollten sie doch froh sein, dass wir mittlerweile Geld bezahlen für unsere MP3-Downloads und für das Streaming, aber irgendwie scheint das alles nicht genug zu sein. Na,
das reicht uns nicht.
Na gut. Dann, wo sind wir stehen geblieben? Kommen wir zu News schon. News, der Kernel, der neue Linux-Kernel ist da, 5.16.
Mhm.
Ja, schicke Sache.
Kann er irgendwas?
Das ist der Gamer-Kernel, oder?
Ja,
das
ist der Gamer-Kernel, genau. Sonst kann er nichts, aber gamen kann er.
Was sind da jetzt Nvidia-Treiber im Kernel?
Nee, Futex 2 irgendwas, ne?
Was, Futex?
Ja.
Was kann es?
Ich weiß nicht, wie man es sonst ausspricht.
Das ist auch nicht. Futex, which allows to wait on multiple futexes in a single system call. Also, du kannst es vermutlich auf.
Genau.
Was auch immer ein Futex ist, vermutlich irgendwas wie ein Mutex, aber halt anders. Oder?
Ja.
Müssen wir jetzt googeln hier in dem
Basic Locking. Ja, ist halt irgendwie.
Genau, und das brauchen.
Fast User Space Mutex ist es.
Fast User, okay.
Darum F.
Mhm. Fast hätte ich jetzt tatsächlich auch geraten als Fast, aber ich war mir nicht sicher, was das dann ist.
Ja. Und die sind jetzt noch schneller und damit kannst du dann Spiele spielen.
Genau,
oder?
Proton und Co. benutzen das halt, wenn du Windows-Spiele spielst, hast du ja diese Proton-Schicht, die dann irgendwie irgendwelche Sachen auf so macht, dass es wie Windows-Kernel-Commands wären oder so. Und deswegen ist es dann jetzt.
Toll, jetzt haben wir alles so gut vorbereitet und jetzt ist das Humble-Zeugs kein Linux mehr.
Aber das
dafür ist es ja auch wieder andersrum. Microsoft baut ja in seinem Windows für Linux die Sachen jetzt so, dass sie irgendwie direkt 3D können. Also ich meine, es ist alles, was
3D im Kernel oder was?
Die bauen jetzt irgendwelche Kernel-Treiber, dass ihr Windows für Linux Subsystem da schön mit direkt 3D funktioniert.
Direkt 3D?
Ja. Naja, dieses.
Ja, dieses Windows-Ding.
Ja.
Nicht OpenGL, sondern das andere.
Ja, genau. Und hier ist es umgedreht. Hier versucht jetzt Linux die Windows-Sachen nachzubauen mit diesem Proton, dass die Windows-Games halt sehr schnell sind. Und dafür ist dieses Futex 2 Gedöns da drin und das ist jetzt schön und schnell. Ja, der Rest ist, glaube ich, nicht. Ich glaube, mehr war nicht groß erwähnenswert. Ich habe mal verlinkt. Kernel Newbies, könnt ihr reingucken, was noch so ist. Ja. Ich glaube,
schneller, höher, weiter, wie immer.
Genau, das auf jeden Fall.
Weil bald kommt ja das Steam Deck, das braucht schnelle Kernels für schnelle Spiele.
Ja. Genau.
Nice.
Bin ich auch mal gespannt, wann das rauskommt jetzt.
Was auch schnell sein sollte, ist, wenn man sich so ein Linux-Kernel kompiliert, dann sollte das ja schnell sein.
Oh, ja.
Das wäre toll, ja.
Wer will warten auf das Kompilieren des Linux-Kernels? Und da hat sich jemand mal an die Arbeit gemacht und all die Header-Files angeschaut.
Mein Namensvetter, oder? War das? War das nicht der Ingo?
Ja. Molnar? Ja. War das ein Ingo?
Eigentlich bist du das gewesen.
Ja. Ingo. Eigentlich war das, ja.
Eigentlich war das der Ingo, genau.
Danke, Ingo. Genau,
danke,
der hat sich hier mal alle Header angeschaut und dann angefangen, da mal ein bisschen zu optimieren und Dinge rauszulöschen und diese halt ein bisschen auseinanderzuziehen, sodass das, weil diese Header-Struktur ist natürlich auch über die Jahre gewachsen. Und er hat da ganz viele Commits gemacht.
Ich glaube, ja, 25.000 Quelldateien müssen angefasst werden irgendwie dafür.
Ja, und das halt im Prinzip, weil ja, wenn du halt irgendwie die Headers überall mal anpassen musst, das ist halt ziemlich viel. Fasst halt irgendwie alles im Prinzip einmal an. Aber er hat halt auch ziemlich große Speedups.
50-80%.
Genau.
Dass sich das beschleunigen.
Was schon so ordentlich Zeit ist, die du dir halt dann beim Kompilieren sparst. Und wenn das tatsächlich irgendwie geupstreamt werden kann, aktuell lebt das halt noch auf einem extra Branch. Aber wenn das tatsächlich geupstreamt werden kann, dann kann man dann hoffentlich bald mal schnellere.
Ja, also ganz so schnell ist es, glaube ich, nicht. Ich meine, das Ding nennt sich Fast Kernel Headers, so hat er das genannt. Aber erstmal müssen sie darüber diskutieren, ob sie das wirklich haben wollen. Und selbst dann wird sich das über Jahre hinziehen, bis wirklich alle Kernel-Header so umgestellt sind, dass es diesen Geschwindigkeitsvorteil gibt. Und da ist halt die Frage, ob sich da alle drauf committen und das wirklich wollen. Ja, ist so ein bisschen die Frage.
Ja, das ist halt die Frage, wie schnell das geupstreamt wird. Aber
ja, wie gesagt, das ist nichts, was so direkt einfach mal so reinkippst und dann ist fertig. Das bedeutet halt, dass alle, die an irgendwelchen Subsystemen rumschrauben, da viel Arbeit reinstecken müssen. Und deswegen dann halt zu anderen Sachen nicht kommen. Und ja, ist halt die Frage, ob man den Teil deswegen machen will. Also hab ich's verstanden.
Ja. Ich glaube, das passiert, weil wer ist gegen schnellere Bildzeiten?
Ja. Stell dir vor, du musst warten und du könntest nicht warten. Für was entscheidest du dich? Ich würde mich für nicht warten entscheiden.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal einen Kernel gebaut?
Öfter mal.
Ja,
öfter. Aber das kommt halt davon, weil das für mich einfach ist, einen Kernel zu bauen.
Ja, aber ich meine, früher habe ich auch immer einen Kernel gebaut, aber jetzt habe ich die letzten 10 Jahre, keine Ahnung, dann mache ich es höchstens mal aus Spaß noch, aber nicht mehr, weil es wirklich sein muss.
Ich baue auch nicht einen Kernel, weil ich jetzt auf Kernel bauen stehe, sondern ich habe quasi irgendein Kernel-Patch und den will ich halt applied haben und dann macht quasi das unterliegende System halt den Kernel neu. Und es ist nicht, dass ich mich um Kernel bauen kümmern, sondern ich möchte gerne, dass dieses eine Ding da ist und das halt bei jedem Mal. Oder ich möchte quasi irgendeine Konfiguration zusätzlich mit da drin haben und dann baut sie halt einfach mit. Aber der Kernel baut mäßig schnell, ja, im Gegensatz zum Chrome oder so, der baut ja, keine Ahnung, 2 Tage lang oder so. Da ist der Linux-Kernel schon angenehm schnell, jetzt auch mit frischer Hardware, also mit frischen CPU geht es schon relativ schnell, aber schneller wäre noch besser. Ist immer so.
Schneller ist immer besser.
Ja, yep. Genau. Wie gesagt, ist bloß die Frage, ob man die Arbeit sozusagen jetzt reinsteckt und dann eben zu langer Zeit zu nichts anderem kommt und alle viel Arbeit haben dafür, dass die Kernel sich schneller bauen lassen. Aber ich meine,
ja, ich meine, viele Leute bauen Kernel. Also das,
ja,
halt,
stell dir vor, das ist, wenn du das hochrechnest, das ist
bestimmt. Ja, klar. Und ich meine, du kannst vielleicht ein ganzes Atomkraftwerk einsparen. Who knows? Ja.
So, ja. Schon
Use. Also deswegen, glaub, auf jeden schon, Fall, ja. Sollen sie halt nichts anderes machen, ist ja auch egal. Ist ja fertig, der Linux-Kernel. Der kann ja alles, was ich gerade brauche.
Korrekt.
Ja, sozusagen. Gut, nee, so gucken wir mal, wie das Fast Kernel Headers Projekt an Track gewinnt. Also Greg Crowe-Hartman, der irgendwie Nummer 2 ist nach Linus Torvalds, ist wohl nicht abgeneigt von diesem Projekt. Aber im Endeffekt hängt es wieder an unserem lieben Diktator, yay oder nay zu sagen. Gucken wir mal, was er meint, ob er sich dazu äußert oder wie lange er rummerkeln muss. Who knows?
Ja, siehst du, der zum Beispiel baut ja auch die ganze Zeit einen Kernel.
Ja.
Das heißt, es ist halt ein Feature, was voll praktisch ist für ihn, wenn er immer den Kernel baut.
Ja, stell dir vor, er könnte irgendwie in 12 Sekunden komplett einen Kernel bauen. Wie geil wäre das denn?
Ja, aber weißt du, wenn er jetzt monatelang nichts anderes macht, als seine Header zu...
Er macht es doch nicht selber.
Achso, das sind die anderen Leute. Er lässt machen. Okay, na gut.
Ja, und dann kann er auf einmal voll schnell einen Kernel bauen und können quasi schnelle Leute zusammenscheißen, was wir für einen Quatsch gemacht haben. Und das finde ich, wäre es wert. Mehr Geschichten von Linus.
Ja. Auf jeden Fall. Wichtig, wichtig, wichtig. Gut, letzte.
Ich bin dabei.
Du bist dabei. Na, dann bau doch mal deine Kernel-Header um.
Ach so, ich habe keine. Ja. Das ist schnell dann, oder?
Fertig. Na, dann nimm dir mal ein Linux-Subsystem und helf doch mal mit. Ich habe eine News von Torrent Freak. Weil.
Ach, du hast die Torrent Freak. Gott sei Dank. Aber erzähl mir mehr.
Ja, wir haben letztes Mal über Serien ganz am Ende noch kurz geredet. Und ich habe gesagt,
echt?
Ihr müsst unbedingt Foundation gucken. Und
ja, hast du gesagt.
Ja, genau. Und tatsächlich ist Foundation eine der 10 meist piratisiertesten Fernsehshows von 2021. Und also nicht nur ich fand das irgendwie wichtig, das zu gucken, sondern andere scheinbar auch noch. Das wollte ich einfach nur.
Piratisieren.
Gucken. Wie gucken ist mir eigentlich jetzt egal. Gab Leute, die haben es piratisiert, warum auch immer. Ich hab's geguckt.
Ja, weil es nur auf irgendeinen ausgedachten Streaming-Dienst gab. Das war das Problem.
Auf Binärgewitter Plus. Ich fand ja eigentlich schade, dass gar nicht so viele Leute unser Binärgewitter Plus abonniert haben. Vielleicht hätten wir da noch eine spezielle Seite schalten müssen, ja. Jetzt hier Binärgewitter Plus abonnieren. Aber es haben trotzdem ein paar Hörer, wie immer, uns Geld überwiesen und dafür vielen Dank auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es wegen Binärgewitter Plus war oder so allgemein. Also immer wieder schön, dass ihr uns unterstützt. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Musste jetzt nochmal kurz sein. Und ansonsten, ja, müsst ihr gucken, ob ihr Folgen, Serien piratisieren müsst oder ob sie auch so gibt, keine Ahnung.
Genau, also unsere Sendung gibt es alle einfach so. Die könnt ihr einfach gratis piratisieren.
Könnt ihr, ja. Das ist dann aber kein Piratisieren, oder?
Nee, steht auch unter einer freien Lizenz, ne? Schreiben wir nicht sogar dran, das Creative Commons by
was weiß ich?
Nee, keine Ahnung, was du da eingestellt hast, Ingo.
Ja, da ich hab eingestellt, dass es Creative Commons ist und dann halt Namensnennung muss ja sein und wahrscheinlich habe ich eine Share-Like reingepackt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich viraler Aspekt mag oder nicht mag. Je nachdem.
Mit unserem Zeug kann man eh nichts anfangen. Von daher ist auch egal.
Ja, je nachdem, wie gut ich gerade auf Stallman zu sprechen war.
Schwankt das.
Ja, das schwankt.
Du / Binärgewitter bitte.
Ja, vielleicht genau. Noch ein Fun Fact zu der letzten News mit der Torrent Freak Nachricht, wer da pirated wurde und wer nicht. Das ist die erste Statistik, in der eine Apple Plus Serie aufgetaucht ist, weil sie die Foundation Serie produziert haben. Ja. Vorher hat Apple Plus ja in diesen ganzen Streaming Diensten eine sehr untergeordnete Rolle gespielt und jetzt zeigt sich, dass sie zumindest auf diese Art und Weise mal in einer Hitparade nach vorne gerückt sind.
Genau. Das jetzt könnte das Problem sein, dass einfach niemand Apple Plus machen will für diese eine Serie und darum wird es von allen piratisiert, weil sie halt irgendwie schon HBO Plus
Paramount die ersten, Plus. Die ersten 6 Sachen sind alle von Disney Plus. Also die wollten also
ja, auch und dann alle kann man doch auch Disney wirklich verstehen, dass Disney so gegen diese ganze Piraterie vorgeht, weil Disney ist nun mal das größte Opfer. Da muss man wirklich Opfer, Mitleid
so viel,
haben.
So viel Geld, da müssen sie sich echt die Tränen mit wegwischen.
Ich will jetzt nicht wissen, wie viel Jahresumsatz und Gewinn sie gemacht haben, aber ja. Die armen Disney Plus. Mhm.
Gut, ja. Kommen wir weg vom Fernsehen
bestimmt.
Oder wollt ihr noch weiter darüber diskutieren? Ich wollte eigentlich nur diesen Punkt machen, dass Apple Plus jetzt vertreten ist in dieser tollen Reihe mit Foundation und es sich anzugucken lohnt.
Mhm.
Ich glaube mehr, nachdem wir schon auf der Musikindustrie rumgehackt haben, müssen wir jetzt nicht auch noch auf der Fernsehindustrie rumracken, wobei mir das auch echt auf den Keks geht mit diesen, jeder macht seinen eigenen. Übrigens, wenn man Apple Plus hat und guckt, man kann auch The Morning Show gucken und da wird dieses mit dem Plus auch so ein bisschen, wie sagt man, persifliert, weil in dieser Morning Show gibt's halt einen Sender und da will der Boss auch gerade unbedingt durchdrücken, dass er sein UBS CDD Plus, also wie auch immer der Sender da heißt, keine Ahnung, Plus Format irgendwie rausbringt. Fand ich ein bisschen sehr witzig.
Ja. Wofür steht denn das Plus? Eigentlich nur, dass du mehr bezahlst, oder? Das
ist schon keine Ahnung.
Plus bezahlst drauf.
Ich weiß nicht, warum die das alle Plus nennen. Warum das Disney Plus, Apple TV Plus oder heißt es Apple Plus?
Weil alle wollen doch immer mehr und Plus ist das Symbol für mehr. Das ist
ja, mehr Geld verdienen.
Mhm. Ja. Einfach mehr Fernsehen.
Ich würde mich ja an Netflix Stelle, würde ich mich jetzt auch Netflix Plus nennen. So. Ja,
Plus.
Wir haben rausgefunden, Marktstudies haben gezeigt, alle, die was Gutes haben, nennen sich irgendwie Plus. Wir nennen uns jetzt Netflix Plus.
Heißt nicht Nginx, die bezahlte Version ist doch auch Nginx Plus,
ja, stimmt,
oder?
Aber nicht.
Aber ausgeschrieben.
Genau.
Nicht. Deswegen ist okay.
Ja, Plus ausgeschrieben. Ja, ist aber so. Hast du recht.
Yep.
Ja, das ist schon immer so.
Das heißt, die haben angefangen eigentlich. Die haben mit diesem scheiß Plus angefangen, oder was?
Damit. Was doch die IT-Industrie. So ein Scheiß.
Ja, ich hab's gewusst. Da kommen die schlimmsten Sachen, die schlimmsten Ideen her.
Der Chat empfiehlt, wir sollen C++ nehmen.
Genau,
die wussten Plus-Plus. Damals schon, dass man direkt zweimal Plus sagen muss, um wirklich besser zu sein.
Oh Gott. Ja,
Google Plus, oh mein Gott, ja, scheiße. Ja,
hier ist man schon verdrängt, die Sache hat man schon verdrängt.
Das stimmt. Das war nur gut, weil der Linus Torvalds drauf gerantet hat.
Ja, na gut.
Tja.
Was haben wir
was
noch?
Machen wir jetzt?
Die Torrent Freak Nachricht ist vorbei. Was haben wir noch? Ach so.
Wer ist denn jetzt hier die most piratisierte? Ich hab's glaube ich nicht mit
WandaVision bekommen. Steht ja im in der URL sozusagen. WandaVision ist
the most URL,
of WandaVision.
Am meisten piratisiert.
Fand ich ein bisschen anstrengend, WandaVision.
Echt?
Ja.
Kannst du nicht so empfehlen.
Ja, es war schon auch gut, aber die ersten Folgen habe ich gedacht, was soll der Quatsch eigentlich? Aber die haben sich extrem viel Mühe gegeben. Also normalerweise eine Serie hat ja irgendwie so ein Intro und das ist ja dann immer gleich, ja. Und die haben echt für jede einzelne Folge ein neues Intro produziert. Das ist schon krass. Also die haben Geld rausgehauen, glaube ich, ohne Ende da an der Stelle. Also nicht nur an der Stelle, auch an anderen Stellen. Und die Serie fängt voll in Schwarz-Weiß an und du denkst dir, was ist das für eine Serie?
Leider
was
Fernseher kaputt gegangen.
Genau. Genau, guckst in 4K schwarz-weiß und denkst, grübel. Ja, WandaVision.
Na gut, das heißt, jeder kann das quasi mal ausprobieren.
Ja. Kommen wir nach Kasachstan oder zu Bitcoins. Könnt ihr euch jetzt aussuchen. Oder nach Kasachstan mit Bitcoins. Die Bitcoin-Hashrate ist um 12% nach unten gegangen, weil Kasachstan ist
Internet. Ist das was Gutes, oder? Ist das was Gutes?
Je nachdem, an welcher Seite du stehst.
Okay, wenn ich auf der rechten Seite stehe.
Von was?
Ja, das war nicht die Frage.
Dann ist es gut, weil dann hast du plötzlich so viel Hashrate, dass du vielleicht die Mehrheit übernehmen kannst und mit der Blockchain machen kannst, was du willst. Wenn du jetzt bei den anderen bist, dann Pech gehabt.
Nicht.
Genau.
Aber ist es nicht für alle dann quasi 12% mehr, also 12% einfacher?
Ja, für alle 12% einfacher.
Es ist vor allem, wenn du in Kasachstan selber bist, ist glaube ich nicht so gut, weil da jetzt irgendwie so bürgerkriegsähnliche Zustände oder Bürgerkrieg ist.
Das
ist oder?
Nee, ich glaube, Putin hat da aufgeräumt. Das ist jetzt schon wieder
und
okay.
Und der ist wieder okay jetzt, oder was?
Ja, ich glaube, es ist wieder okay. Ja. Also, keine Ahnung, ich wollte jetzt auch nur über IT-Sachen reden und an der Stelle mit Kasachstan und nicht eine politische Diskussion anfangen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Also, Kasachstan hat das Internet ausgeschaltet und viele Bitcoin-Miner, die vorher in China waren und da ja rausgedrängt wurden so ein bisschen, sind halt ins nächste beste Land gegangen und das gleich um die Ecke ist Kasachstan. Ja, und jetzt sind die auch abgeschaltet worden. Und das ist schon ein bisschen krass, dass das 12% Hashrate ausgemacht hat.
Mhm. Ja, da wo der Strom günstig ist.
Ja, aber ich
ist quasi da, wo die Bitcoin
sind. Das ganze Ding in Kasachstan hat ja angefangen, weil so irgendwie die Gas oder das Liquefied Gas verteuert haben. Also es ging ja um ja, Strom/Gas/Energiepreise. Mhm. Das ist schon ein bisschen krass, dass die alle dahin gegangen sind, um ihr Zeug zu rechnen. Naja.
Ja gut, und dann hat China außerdem das auch runtergefahren. Also die Leute mussten von China aus China weg,
genau.
Um sich und sich einen neuen Ort suchen. Das kommt sicherlich dazu. Wenn China das nicht, die nicht hätten ihre Rechenzentren abschalten müssen, hätte es diese Migration wahrscheinlich so nicht gegeben.
Mhm. Ja. Ja. Stimmt, China war relativ groß. Da sind ja viele, also war ja große Aufruhr da.
Ja.
Gut, gehen wir schnell weiter zu lustigen Bitcoin-News.
Echt? Das ist doch lustige Bitcoin-News.
Lustig?
Ja, ich habe alles Bitcoin-News da reinsortiert.
Also ach so.
Noch mehr haben wir.
Ja. I've been hacked. All my apes gone.
What?
Hä? I've been hacked. All my apes gone. All ich sage, das ist die gone. Beste News ever.
Ja? Ist es ein Torrent-Freak-Artikel? Nee, schade.
Nein, leider nicht. Ja. Ist irgendwie,
Bitcoin.com.
Das ja, kann newsbitcoin.com.
Gott. Mhm.
Und zwar haben wir auch schon mal hier diese NFTs. Also JPEGs im Internet, die du dann ownst auf der Blockchain.
Ach, ja. Ja, da kann man ja alles kaufen. Sehe ich habe
genau.
Irgendwo im Twitter habe ich gesehen, irgendwie verkauft Furze in Dings und jetzt aber NFTs
ja,
von Furze.
Ja, ja, die macht jetzt NFTs drauf, aber das ist eine andere Geschichte.
What? Aber gut, ja. Mhm. Worum geht es denn
gerade nicht?
Wir können hier jetzt nicht die ganze Zeit sidetracken, sonst werden wir heute gar nicht mehr fertig, weil da gibt es so viele
obskure Sachen um dieses ganze Thema drumherum.
Ja, komm, ja. Mach mal.
Genau, und zwar gibt's hier halt so einen Typ und das Lustige ist, wir sehen hier halt die gleichen Dinge, wie es irgendwie, ich weiß nicht, in RuneScape oder so auch schon gab. Du klickst halt auf den Link und dann ist dein ganzes Inventory weg. Nur bei RuneScape war es halt nicht wirklich mit Geld hinten dran und jetzt halt irgendwie mit Blockchain und Geld. Aber die Dinge sind genau gleich. Und ja, ist halt irgendwie in Anführungs- und Schlusszeichen gehackt worden. Er hat vermutlich, also so was man weiß, hat er halt irgendwie auf den Link geklickt und dann sind seine 15 Affen weg gewesen.
Das kannst du auch echt nicht so erzählen, einfach.
Ja, ja, es halt.
Hast du auf den Link geklickt, waren seine 15 Affen weg.
Ja, waren seine 15 Affen weg. Und seine 15 Affen waren halt irgendwie 2,2 Millionen wert.
Hä?
Wobei ich jetzt Wert auch in Anführungs- und Schlusszeichen.
Ja, aktueller Marktwert. Möchte.
Genau.
Aktueller Marktwert. Also
aktueller Marktwert, genau. Ja.
Für das, dass er sagen kann, die JPEGs gehören ihm. Und das Schöne ist, er hat es halt dann getwittert und die Antwort-Tweets waren halt zum Teil sehr gut. Zum Beispiel hat er einer dieser Apes halt als sein Profilbild verwendet und jemand hat halt drunter geschrieben, da er dieses Bild jetzt nicht mehr ownt, soll er bitte das Profilbild ändern. Und ja, ist halt irgendwie alles so ein bisschen, ja, dieses, dezentralisieren, alles schön und gut und dann schlussendlich brauchst du halt trotzdem irgendeinen Staat, der halt ein Property-Recht durchsetzt, weil sonst ist es halt wertlos. Und sie sagen ja immer so, ja, diese Blockchain löst das Problem. Aber das ist halt irgendwie wieder so ein schönes Beispiel für, es löst halt genau gar kein Problem, oder? Die sind jetzt gestohlen, also irgendjemand hat sie sich unrechtmäßig angeeignet. Und jetzt, was machst du? Die Blockchain sagt einfach, ja, that's it.
Pech gehabt.
Die gehören jetzt halt nicht mehr dir. Ja. Dumm gelaufen für dich. Aber in Realität, in Society hast du halt irgendwie irgend so ein Regelwerk, wo du halt sagst, ist irgendwie vielleicht nicht okay, wenn sich jemand bereichert durch das, dass er jemandem anderen Affen klaut.
Ja, aber warum steht da nicht drin, dass es nicht okay ist, dass irgend so ein bescheuerter fucking Affenbild für irgendwie $500,000 weggeht?
Ja.
Ja, das ist halt, das ist ja nur so eine Stilblüte der ganzen Blockchain-Geschichte. Das ist ja genauso wie die Wallets, die Bitcoin-Wallets, die abhanden gekommen sind. Das ist ja die Blaupause dafür. Aber was mir gerade so durch den Kopf geht, ist, dass das hier mal wieder ein schönes Beispiel dafür ist, warum alle Leute, die nicht so viel mit dem Internet zu tun haben wie wir, uns für bescheuert halten. Also ich meine, erzähl diese Story mal jemandem, der
nein, jemand hatte 15 Affenbilder.
Nichts damit zu tun hat. Ja.
Ja, warte, so fängt es an. Und dann, es waren aber nicht irgendwelche Affenbilder, es waren seine Affenbilder. Und diese 15 Affenbilder waren 2,2 Millionen Dollar wert.
Das Problem ist halt, sie sind auch hässlich.
Sie sind nicht ist mal egal. Gut. Jedenfalls, diese Affenbilder.
Kunst ist streitbar.
Sie wurden geklaut.
Ja, aber wie wurden sie geklaut? Erklär mal, wie sie geklaut wurden. Er hat auf den Link geklickt und dann sind sie geklaut.
Tell me more. Aber dann hat jemand darauf geachtet, dass ihm diese Affenbilder nicht geklaut werden können. Und er hat sie wieder zurückbekommen.
Oh, happy end. Gut, okay, next.
Völlig verrückt. Fun Fact, im ersten Quartal 2021 wurden 10% des weltweiten Umsatzes im Kunstmarkt über NFTs erzielt.
Ja, das ist doch Quatsch.
Das hätte ich nicht gedacht, dass das schon so groß ist.
Ja, aber ja. Die Frage ist halt immer, wie viel ist echt und wie viel ist quasi ja generiert, also quasi, ja. Du könntest ja quasi dein eigenes Affenbild, also kannst ein Affenbild machen und dann kaufst du das von dir selber, weil es weiß ja niemand, wer es gekauft hat, für einen absurd hohen Betrag, den du dir ausgeliehen hast aus irgendwelchen DeFi anderen Krypto-Bullshit und zack, hast du auf einmal einen übertriebenen riesigen Wert quasi umgesetzt.
Ja, ja.
Und es ist nichts passiert. Es ist
die Frage ist halt echt auch, was machst du dann damit? Dann hast du JPEGs und dann?
Sie sind deine JPEGs.
Genau.
Ja. Sind nicht irgendwelche JPEGs, sind deine JPEGs.
Und wie unterscheiden sich meine JPEGs von der Kopie, die du hast?
Das da steht ist drauf, über meinst. Deine JPEGs.
Nee, das steht ja nicht drauf.
Über deine JPEGs das Zertifikat hast, dass es deine sind.
Nee, ja, also genau. Stell dir vor, es gibt ein großes Buch, wo drin steht, wem welche JPEGs gehören. Und da steht jetzt mein Name neben diesem JPEG.
Das cool gleiche, Story, Bro. Das gleiche Problem hast du ja eigentlich bei Fotografie, Kunstfotografie, von der Abzüge gemacht werden und in Wohnzimmern aufgehangen wird. Dann gibt es ja extra die limitierten Editionen. Und die haben dann meist noch eine Künstlersignatur oder sowas. Aber tatsächlich ist dieses Bild nicht unterschiedlich zu 20.000 anderen, die halt einfach im nächstbesten Labor gemacht werden können. Weil das Originalbild war nur mal ein digitales Bild und das ist verlustfrei duplizierbar. Und genau das gleiche Problem hast du hier natürlich immer noch.
Ja, nur, dass du wirklich gar nichts mehr in der Hand hast, ja, sondern es ist sagen, quasi komplett.
Also ich glaube, der Wert, ja, der. Ja, wenn du es ausdruckst, dann hast du irgendwie zumindest wieder was Physikalisches.
Ja, aber das kannst du ja auch machen, wenn dir das Bild nicht gehört.
Ja.
Im Gegensatz zum Kunstdruck, der jetzt quasi von irgendwie einer Agentur oder sowas verwaltet wird vielleicht. Oder weiß nicht, wie
das funktioniert. Ja, wenn du natürlich das Original JPEG von der Fotografie nie bekommst, kannst du nicht diese 20.000 Kunstdrucke anfertigen, das stimmt.
Ja. Ich weiß auch.
So, jetzt nochmal, als diese ganze NFT-Geschichte angefangen hat, ne? Hast wer von euch NFTs hat von Anfang gekauft? An da dem irgendwie Aufmerksamkeit geschenkt? Ich stelle so die letzten 2-3 Monate fest und denke mir, ja, ich bin da so vor 2 Jahren oder wann das anfing, schon mal drüber gestolpert und habe mir immer gedacht, noch so ein Bitcoin-Dingen, Blafu. Bullshit. Und ich bin wirklich sprachlos, wie groß das geworden ist. Das ist so absurd. Das geht euch das ähnlich oder bin ich da?
Nee, ich sehe das genauso. Ich sehe das absolut genauso. Es war am Anfang vollkommener Quatsch und wenn das irgendjemand erzählt hast, was das ist, dann wurde das quasi ausgelacht. Und jetzt ist es immer noch da und es ist nicht weniger geworden, es ist einfach eher mehr geworden. Und es ist genau der gleiche Bullshit wie vorhin, also ich glaub, wie vorher, vor 2 Jahren.
Der Punkt mit NFTs ist halt, das erschließt, ich meine, Bitcoins ist halt super technisch.
Ja.
Und das erschließt sich, also, und du hast dann halt eine Nummer auf irgendwie deinem Wallet. Das erschließt sich dir irgendwie weniger als irgendwie, ich kaufe jetzt hier, was ja auch nicht stimmt, aber ich kaufe jetzt hier ein Bild und das ist dann meins.
Naja.
Und ich glaube, das ist schon so ein Aspekt von NFTs,
was halt irgendwie zur Verbreitung beiträgt, weil es halt irgendwie so, du kaufst halt ein Bild, du hast halt dann irgendwie so ein JPEG, was deins ist. Mhm. Das ist halt visuell, du siehst halt was. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein großer Selling Point, warum da halt auch viele Leute.
Dass darüber dann Leute angezogen werden, die halt zum Beispiel Interesse für Kunst haben und die Technik gar nicht verstehen wollen. Also,
dann du gehst dann zu Sotheby's und bestellst es und da kümmert sich einer drum. Also das.
Ich bin jetzt das Problem.
Also wenn du Geld hast, dann kannst du alles machen. Ja. Findest auch jemanden, der die
einfach nur
also wenn du sagst, du willst dieses Originalbild, also das JPEG da haben und du legst Geld auf den Tisch, dann kriegst du das und hinterher gibt jemand die Datei und dann auf dem USB-Stick und dann ist fertig. Also da ist kein, das ist nicht schwierig.
Oder vielleicht ist es einfach nur eine riesige Masche, um irgendwie Steuern zu hinterziehen.
Ja, es ist auch
und wir sehen das nicht. Wir sehen das nicht so. Wir sehen quasi den technischen Teil, aber die Leute sehen quasi, wie viel Steuern sie damit sparen können. Und wenn quasi das eine nicht funktioniert, dann haben sie halt trotzdem noch voll viele Steuern gespart. Hm. Ja, also vielleicht ist es eher in die Richtung, keine Ahnung.
Ja.
Das ist halt viel bei diesen Finanzprodukten, wenn die für uns nicht so quasi erschließbar sind, was das eigentlich soll, dann gibt es, dann kann ich mir schon vorstellen, dass quasi andere Leute das quasi aus einer anderen Sicht sehen, die wir nicht so haben.
Ja, die spielen ein anderes Spiel damit oder haben ein anderes Modell, was sie da drin abbilden. Genau. Mhm.
Das ist dann quasi eine andere Art von Investition und die ist halt sehr sehr volatil und quasi sehr viel Risiko, aber dafür ist halt quasi die Möglichkeit, da immer noch gut Steuern zu sparen und vielleicht sogar noch mit einem Plus rauszugehen. Hm. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja.
Aber das sagt dir natürlich auch keiner, was quasi damit genau erreicht wird.
Ja.
Ja, man sieht quasi nur die Zahlen für irgendwelchen Quatsch, irgendwelche JPEGs, von die wo er sagt, dass sie einem gehören, ja.
Ja. Aber um nochmal auf dieses Kunstding zurückzukommen, also ich möchte zuerst mal gute NFTs sehen, bevor wir sagen können, dass das Kunst ist. Weil vorher sind das für mich einfach shitty JPEGs. Also da können sie jetzt noch lang irgendwie, ja. Also find ich schwierig, dies. Also alle die NFTs, die ich bis jetzt gesehen habe, ist halt
Trash.
Ist halt so Trash, was man früher halt irgendwie auf irgendwelchen Imageboards oder keine Ahnung was einfach so gepostet hat. Mhm. Und ist nicht irgendwie irgendwas, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist tatsächlich irgendwie eine große künstlerische Leistung dahinter, sondern ist halt irgendwie, ja.
Na, ich habe schon ein paar gesehen, die von der Bild- oder von der Kreativqualität, sofern ich das überhaupt beurteilen kann, das ist ja nochmal eine andere Geschichte.
Also ich meine es natürlich relativ
für mich
subjektiv, aber...
Ja, die für mich vergleichbar waren zu dem, was ich zum Beispiel bei Lumas in dem Bilderkatalog sehe. Lumas hat ja nicht nur richtige Fotos, die haben auch so Digitalkunst mit im Angebot. Und da habe ich auch schon NFTs gesehen, die in der Liga spielen. Mhm. Also das gibt's schon.
Ja, vielleicht bin ich ja auch... ein Kunstsnob und für mich sind nur echte Bilder. Das könnte natürlich mein Problem sein.
Echte Bilder im Sinne von Ölgemälden.
Echte Bilder im Sinne von, ja, hat jemand auf Leinwand gemalt. Mhm. Im weitesten Sinne.
Dann sind Fotos für dich keine Kunst.
Ja, siehst du, da wird's schon wieder schwierig.
Also ja.
Klares vielleicht.
Alles klar.
Aber es spielt auch keine Rolle. Wenn sich Leute ihre Affen klauen wollen, dann sollen sie das tun. Und wenn sie auf Twitter rumheulen, umso besser, weil ich habe mich sehr amüsiert über all diese Replies.
Eben. Es gibt schöne Geschichten, um sich drüber auszutauschen.
Ja, aus Entertaining, also aus Unterhaltungsgründen, habe ich das eine sehr gute Aktion gefunden.
Hinter
alles
dir ein dreiköpfiger Affe.
Nice.
Kommen wir zu Mozilla. Gut. Bitcoins.
Genau, mehr Bitcoins. Mozilla hat auch da gibt's ganz viele lustige Reply-Tweets. Sie haben halt so einen Tweet gemacht.
Ist schon wieder 1. April?
Ja.
Das ist was Echtes.
Nee. Und sie haben auf sehr spezielle Art darauf hingewiesen, dass sie halt auch Bitcoins und Ethereum und so. Und ich glaube, also sie akzeptieren irgendwie Spenden über BitPay.
Ach so, okay. Ah.
Okay.
Also, ja, finden wir gut.
Ich habe gehört, sie haben Mozilla Coins.
Ja, nee. Nee, das, ja. Ich wollte gerade sagen, das wäre gut, aber nee, wäre es nicht.
Nee, wir brauchen nicht noch mehr Coins.
Nee. Ja. Aber ihr Tweet war halt irgendwie dabbling in Dogecoin, hodling some Bitcoin and Ethereum. We're using BitPay to accept donations in cryptocurrency.
Okay. Nee, das finden wir okay.
Ja. Gut. Und ganz viele Leute, die irgendwie mal Mozilla gegründet haben oder so,
haben sich dort mokiert.
Ja, haben da irgendwie gefunden, so ja, och, was für ein Scheiß.
Mein Gott, also das finde ich
und jetzt. Irgendwie, ja, ja, also die effektive, aber die Art, wie sie das halt irgendwie gemacht haben, ist schon schwierig. Dass sie grundsätzlich irgendwie auch Cryptocurrencies akzeptieren als Spenden von mir aus, was weiß ich, aber
ja.
Ist nicht ideal und dann so einen Tweet zu machen ist halt, ja, schwierig, würde ich jetzt sagen. Und, ja, der, was ist das auf Deutsch? Backlash?
Shitstorm, würden wir es auf Deutsch nennen, oder?
Genau,
genau. Backslash,
wie wir alle, genau, wie wir alle wissen auf Deutsch, der Shitstorm, war dann halt schon auch ziemlich groß und sie haben dann auch irgendwie ein paar Tage später gesagt, ja, tut ihnen leid und so und sie werden in sich gehen und nichts tun oder so.
Und immer noch Bitcoins annehmen.
Und immer noch Bitcoins annehmen, ja. Vermutlich läuft's auf das raus, aber so ist das halt.
Okay. Gut, das was das finde, wie gesagt, das Mozilla-Ding fand ich jetzt noch okay. Das nächste, was ich finde ich nicht okay, aber ja, diese Antivirenhersteller werden mir immer suspekter.
Ach, also nicht, dass
sie sowieso schon immer suspekt waren, aber es wird immer schlimmer. Hat nicht letztens erst Norton oder wie hießen die damit angefangen?
Das ist das Problem. Norton 360 hat quasi angefangen, quasi deinen Computer zu missbrauchen, um dort darauf Bitcoins zu minen.
Und da hat der nächste gedacht, oh, super Idee, mach ich auch.
Das Problem ist, habe ich gedacht, das ist jemand anders, aber Norton hat quasi die gekauft, oder? War das nicht so? Sind die da nicht irgendwie mit zusammen oder so? Bla bla. Hier, und zwar Avira was acquired by Norton LifeLock Incorporated.
Ach echt? Das habe ich gar nicht
mitgekriegt. Company that now owns Norton 360.
Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt, okay.
Ja, und zwar ist es passiert im Januar 2021.
Ja. Das heißt schon fast ein Jahr her.
Ja.
Nächsten Jahr her.
Haben wir darüber geredet und wir haben es einfach alle vergessen, oder?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir darüber geredet haben.
Kann sein, ja.
Ich gehe mal auf Krepebeweis, Norton.
Und das ist jetzt ein Bitcoin-Miner, oder?
Genau, hier und zwar Where in the World is John McAfee? Da haben wir darüber geredet.
Ach, die gute alte Zeit.
Mitte des Jahres.
Als John McAfee noch da war.
Hier, genau. Und zwar Norton 360 erntet Ethereum für dich. Da war's. Genau, und zwar hat jetzt quasi Avira, dieser kostenlose Antivirus, ich weiß nicht, warum man das braucht, aber ist egal, gibt's auf jeden Fall.
Du benutzt doch kein Windows. Also, das
ja,
ist,
aber
nein, wenn du Windows benutzt, nicht, brauchst du, glaube ich, einen Virenscanner und
ist so
ist egal, welchen braucht. Hauptsache du nimmst ein.
Ah, ja.
Okay. Genau, haben die jetzt quasi auch angefangen mit diesem Bitcoin-Mining auf deinem Computer. Und zwar nutzen sie ja nicht CPU, sondern die meinen auf deine Grafikkarte, missbrauchen quasi deine arme Grafikkarte, um Ethereum zu meinen. Und ouch. Also ich find's nicht so geil, ehrlich gesagt, ja. Seid ihr noch da?
Ja.
Okay, perfekt. Wir haben hier gerade technische Probleme.
Ja, ja, der Markus ist rausgeflogen.
Das so, jetzt habe ich, jetzt höre ich euch auch wieder.
Willkommen
ja,
zurück.
Du bist rausgeflogen, das ist dein
Problem, genau.
Nein, mein IRC-Client sagt hier, Leadname has quit.
Ah ja, das ist korrekt, weil ich habe aus Versehen meinen Laptop geupdatet und das hat mein Firefox gekillt. Aber der Senderechner ist natürlich getrennt von meinem Laptop, weil ich ja ein Profi bin.
Aber das wird der Grund sein, warum meine Studio-Link-Verbindung abgerissen hat, bestimmt. Nee. Weil ich habe ja dich angerufen, aber das müssen wir vielleicht nicht
Nee, das sind zwei verschiedene
Geräte. Wir wollen ja niemanden langweilen
hier. Das sind zwei verschiedene Geräte, Markus. Das ist ganz klar dein shitty Internet, weil den Makefu hatten wir weitergehört, die Leute im Stream haben uns weitergehört, nur du warst weg.
Ja, aber so schlecht kann das Internet nicht sein. Ich habe mich hier mal umgehört und andere Leute benutzen die Internetleitung außen auch Leute und haben keine Ausgabe.
Ja, was machen die?
Was machen andere Menschen um die Uhrzeit?
Weiß nicht, ins Bett gehen?
Streamen.
Ja, siehst du, da ist dein Problem. Mach mal irgendwelche...
Nein, die Internetleitung ist groß genug. Das geht.
Ja, offensichtlich nicht.
Hast mal versucht, andere auszuschalten.
Nein,
ja,
lieber nicht.
Ja, hatte ja, darum war er weg.
Ach so, ja. Siehst du, hat funktioniert.
Anyway, wir waren bei Antivirenprogramme, die wir, warum auch immer man die auf seinem Windows installiert hat und jetzt meint die Bitcoin. Finden wir das gut?
Ja.
Ja, ich finde es nicht so gut, ehrlich gesagt. Also wäre ich quasi ein Opfer von solchen Schandtaten.
Ich finde das gut, weil das bringt Leute dazu, vielleicht nicht irgend so einen Scheiß zu installieren.
Aber was ist, wenn die gar nicht verstehen, was mit ihren Computern passiert? Weil sie ja schon nicht verstanden haben, warum sie einen Antivirenscanner installieren.
Das stimmt. Guter Punkt. Also wir sind dagegen. Finden wir doof.
Ja.
Soll weg.
Ja.
Eher schlecht als recht.
Keine Bitcoins.
Keine Ethereum.
Nee, wir sind dafür. Wir sind dafür, weil die Rechner werden ja eh für nichts Sinnvolles benutzt. Von dem her können sie auch Bitcoin meinen. Dann sind diese Rechner, die Antivir haben, wenigstens sinnvoll verwendet. Also ich bin dafür.
Sinnvolles.
Aber Bitcoin
halt
ist doch jetzt auch nichts Sinnvolles.
Jetzt sind wir wieder weg.
Dann könnte man ihn doch auch so ein Ethereum installieren. Das wäre sinnvoller.
Da ist er.
Hä? Sag mal den Leuten, sie sollen nicht so viel streamen bei dir. Kommen wir zu WhatsApp? Oder? Bin ich jetzt ganz alleine?
Nee. Wir sind alle da.
Nee, der Markus hat Probleme. Nur Markus hat Probleme. Bei uns funktioniert es wunderbar.
Ja, wahrscheinlich sind da bei den anderen noch ihre Streaming-Buffer gefüllt bis zum Arrand und nur der Markus will irgendwelchen Live-Scheiß machen.
Genau. Alles gefüllt.
Ich sehe schon.
WhatsApp.
Am Ende muss ich wieder den Stream-Dump nehmen, weil ich das sonst nicht geschnitten kriege. Aber ja. WhatsApp-Gründer übernimmt Führung bei Signal. Okay.
Ist das was Gutes?
Moxie hat keine Lust,
so Gutes?
Lust mehr und macht jetzt. Na, ich meine, der WhatsApp-Gründer ist ja bei Facebook raus und hatte wahrscheinlich jetzt, wusste nicht mehr, hat genug sein Geld
der
verprasst.
Hat kein Messenger mehr.
Ja, hat genug
der
sein
hat kein
Geld
Messenger
verprasst.
Mehr, weil er sein hatte ja an Facebook verkauft und dann war er ganz traurig zu Hause rumgesessen und hat gesagt, jetzt habe ich kein Messenger mehr, was soll ich tun? Und jetzt hat er sich einen Messenger geholt.
Das ist ja quasi das gleiche Ding, oder? Mit diesen gleichen Krypto-Krams und so.
Ja.
Und
also jetzt ist frische Energie da.
Ja, das Ding ist quasi, Signal hat ja gerade noch kein Geschäftsmodell. Das heißt,
die machen doch aber auch Moxie sowas mit Bitcoin, oder? War da nicht auch irgendwie? Die
aber erst neu jetzt, oder? Jetzt kannst du auch die Krypto-Bezahlungs-Dinge machen.
Dieser scheiß Krypto-Scheiß, also echt, die gehen mir doch alle auf den Sack. Die sollen...
Vor allem sagen sie sagen Krypto, aber sie meinen gar nicht Kryptografie.
Sondern, was ist das dann?
Ja, ich meine immer dieses Pay. Blockchain, keine Ahnung was.
Ja, die wollen irgend so ein Pay-Zeug.
Ja, wenn ich Krypto höre, denke ich so TLS oder so, aber das ist voll nicht,
ja,
was
ich denke an Nessie. Keine Ahnung.
schön.
Krypto-Pay oder Pay-Wallet-Gedöns, Blafu. Ja, das wollen die.
Ja, keine Ahnung, wer jetzt damit Geld machen oder was, weil das Problem war ja, dass er die ganze Zeit kein Geld gemacht hat, sondern irgendwie im Monat 3 Millionen US-Dollar sowas verbraucht. Dann
das ist aber okay. Nicht. Ich meine, ist Signal nicht eine Stiftung oder irgendwas? Kann man da nicht einfach Geld draufschmeißen und dann ist gut?
Kannst schon, aber wer macht das?
Genug Leute würden das wahrscheinlich machen. Weil MMS kostet 39 Cent.
Und wenn du jetzt überlegst, wie viele Nachrichten du geschickt hast, dann kann das ja schon mal hier 39,90 im Monat wert sein, oder? Für ein Flatrate.
ja, vielleicht nicht 39, aber ein paar Cent. Also so viele Signal-Nachrichten, wie ich heute schon wieder geschrieben habe und bekommen habe. Oh Gott. Ja, nee, ich mach Signal wieder zu, sonst ist hier das ist schlimm. Irgendwelche Corona-Demos, irgendwas. Ach, oh Gott. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja, nee, würde ich Geld für bezahlen. Aber nicht
für Signal. Krypto, aber du hast doch dieses andere Threema oder wie das hieß.
Das habe ich auch. Habe ich tatsächlich auch mal wieder aktiviert. Und dann sehe ich immer die eine Nachricht von Markus und dann mache ich es wieder zu und dann
ich kann die auch, ich kann die auch wieder
was
machen.
Was kann ich dafür schreiben?
obwohl ich bei Threema gesehen habe, sie haben jetzt auch eine Desktop-App. Ich habe jetzt eine Threema-Desktop-App. Mal gucken, wenn ich die jetzt aufmache.
Musst du dich da auch fünfmal einloggen und bist die ganze Zeit ausgeloggt und so?
Ja, ist immer noch so.
Das ist doch Quatsch.
Ich habe es jetzt aufgemacht und es sagt, ich soll wieder diesen Code scannen und wieder ein Passwort eingeben. Ist immer noch scheiße, benutze ich nicht. Sorry, Leute. Nein.
Warum können die es nicht einfach lassen? Warum können die es nicht einfach so machen wie alle anderen Messenger auch und das bleibt halt verbundelt für ein Jahr oder so? Ist doch scheißegal.
Genau.
Es hat nicht überhaupt sicher. Keinen Mehrwert.
Ist korrekt, aber so ist es nicht usable.
Trash einfach.
Nee, also komm. Ich habe jetzt sogar die App installiert und ich habe sie gerade aufgemacht und sie wollte wieder, dass ich das einscanne. Das mache ich nicht jedes Mal. Das kannst du vergessen. Das ist leider nicht drin.
Kann man das vielleicht irgendwo hochstellen oder sowas? Kann man da diese Threshold, ab wann man mal wieder so einen beschissenen Code einscannen muss, hochstellen oder woran liegt, dass das so beschissen ist?
Und ich habe auch festgestellt, es geht nicht mit meiner Threema-App auf Selfish. Da funktioniert das nicht manchmal. Da rödelt er sich tot.
Der irgendwo rotiert.
Ja. Während mein Signal auf Selfish, das funktioniert alles, aber ja. Sorry, Threema. No. Can't do. Okay, aber wir waren bei Signal. Gibt es da jetzt noch irgendwas zu sagen? Finden wir gut, dass der kommt, der Brian Acton?
Es kümmert sich wenigstens jemand.
Gut, finden wir gut. Und ich meine, der Moxie ist eh so ein komischer Typ. Von dem her ist wahrscheinlich besser, wenn es irgendjemand übernimmt, der weiß, wie man einen Laden führt.
Wie man Dinge an Facebook verkauft.
Ja.
Ja, genau.
Nee, das heißt, es geht jetzt 3 Jahre, bis das bei Facebook ist und dann ist alles Facebook Messenger.
Nee, vielleicht landet es ja bei Google oder so. Ist ja auch
okay. Ah, pappalapapp.
Nee, oder bei Microsoft. Facebook. Microsoft kauft auch gleich alles, gerade was nicht bei 5 auf den Bäumen ist, glaube ich. Oder?
Ja, ich glaube schon, ne?
Oder sie machen mit Mozilla Coins irgendwas zusammen oder so. Keine Ahnung. Ja. Nee, finden wir gut. Also ich bin dafür, frischer Wind. Wie gesagt, dieser Moxie ist ein bisschen komisch, von dem her kann das ja vielleicht der Brian besser oder so.
Vielleicht wird's besser.
Schlimmer kann es nicht werden. Gut.
Doch, klar, kann wieder an Facebook verkauft
werden. Kann nicht so schlimm werden wie der Entwickler, der irgendwie seine MPN-Pakete unbrauchbar gemacht hat, weil er sich mit Microsoft nicht. Nee, was? Also irgendwas war mit Microsoft.
Das war nichts mit Microsoft.
Doch, Microsoft hat voll einfach GitHub reverted und hat einfach gesagt, du löscht hier nichts.
Echt?
Ja.
Das ist nicht in Ordnung. Mhm.
Ja, sie haben für kurze Zeit irgendwie sein.
Nee, ich habe nur die Headline gelesen, ja, so wie sonst auch.
Das ging durch Twitter. Das war der Diskussionsfaden an dem Tag. Das
ist doch wie dieses, dass seine Affen geklaut wurden.
Ja, so ähnlich wie die Affen.
Und dann kommt jemand und er rettet es.
Ja, und hier hat Microsoft gesagt, wir retten euch alle und stellen es wieder her. Und übrigens, du hast die Pakete kaputt gemacht, du darfst nie wieder auf GitHub irgendwas machen. Nie wieder.
Aber das ist doch sein, er hat doch sein.
Nie wieder.
Hat er nicht irgendwie seine Rechte oder sowas da dran? Das ist nicht mit
nie wieder.
Lizenzbedingungen.
Das ist Open Source. Okay. Hallo.
Das ist Open Source. Microsoft hat es einfach geforkt und jetzt ihr es. So. Ja.
Das war schon.
Das finde ich nicht in Ordnung.
Nee. Aber kann man machen, wenn man.
Faker Microsoft hatten wir, glaube ich, auch hergenommen für Mediengewitter. Damals noch in der Version 0. 01.
Und habt ihr es irgendwann replaced? Weil
es ja immer noch Version das zweite Paket.
Also ja, die Version, einfach nicht mehr updaten, war. Dann ist kein Problem.
Genau, einfach nicht updaten.
Mag noch
Problem
jemand
ist erst, wenn ihr updatet.
Was passiert ist? Ich meine nur, ich habe jetzt über Microsoft gehatet und gesagt, die sind böse, aber was ist eigentlich passiert?
Ja, also, erzähl doch mal. Also das ist ja schwierig. Nein, also weil sie haben seinen Account ja wieder reinstated und was. Also
Erzähl doch mal, was passiert ist.
Was passiert ist? Es gibt diesen
einen Open-Source-Entwickler.
Diesen einen Open-Source-Entwickler. Und er ist wohl nicht wirklich ein guter Mensch. Aber sei mal dahingestellt.
Jetzt, so kannst du nicht anfangen.
Doch.
Wir müssen hier neutral bleiben.
So fangen, sagen, dass er böse ist. Nein, müssen wir überhaupt nicht. Wir sind
aber er hat ja auf jeden Fall Open-Source-Software geschrieben, die von Leuten benutzt wird. Das heißt, er ist so ein schlechter Typ, kann er nicht sein. Stell dir vor, wäre zu Microsoft gegangen.
Stallman hat auch Open-Source-Software geschrieben.
Die und er ist auch ein böser Typ, oder was? Was willst du jetzt
sagen? Ja, weiß ich nicht. Das hast du jetzt gesagt. Aber würde ich dir jetzt nicht widersprechen?
Ja, Stallman würde sich im Grabe umdrehen.
Der Stallman lebt noch.
Ja.
Jedenfalls, ich sag nur RMS.sexy. Ja.
Gut.
Ich will nur sagen.
Die Ausnahme bestätigt die Regel. Zurück zum Thema. Ja,
bitte.
Dieser eine Open Source Entwickler, der hat halt irgendwie zwei ziemlich weit verbreitete NPM Packages, die er hauptsächlich maintained, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil die sind halt alle fertig. Weil es irgendwie ein Color.js und irgendwie das Faker.js sind halt so, ja, es sind halt Dinge, die fertig sind.
Okay.
Und er hat da halt gelegentlich, also keine Ahnung, wenn du in Commit History schaust, das hat in den letzten 4 Jahren nicht mehr viel gelaufen. Und weil es halt aber Open Source ist und so und du hast halt irgendwie keine Verpflichtung, ist er halt hingegangen und hat diese zwei Pakete einfach unbrauchbar gemacht, nachdem, indem er irgendwie einerseits zuerst irgendwie dreimal so einen Konsolen-Output gemacht, wo Liberty, Liberty, Liberty steht. Und dann hat er eine Endlosschlaufe programmiert, die halt random ASCII-Characters in deine Konsole printet.
Also quasi wie Matrix.
Quasi wie Matrix, aber irgendwie mit weniger Farbe und irgendwie
mehr Mühe geben können, ja. Okay, ja. Erzähl weiter.
Und dann hängt's halt irgendwie so dein Programm. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie eine Dependencies hast und deine Dependencies nicht richtig gefreezed hast, kann es dir halt passieren, dass du dieses Package installierst und ja, dann funktioniert dein Upstream-Programm halt auch nicht mehr. Und ja.
Okay, das hat er jetzt gemacht.
Und Leute finden das halt irgendwie unterschiedlich lustig. Ja, ist sicher nicht ein cooler Move, sowas extra zu machen.
Das stimmt.
Kannst du natürlich, also ich meine, so rein rechtlich gesehen, musst du damit rechnen, dass das Leute tun. Also er hat halt jedes Recht dazu, das zu machen. Aber nur weil Dinge halt irgendwie erlaubt sind und okay sind zu tun, heißt es halt irgendwie nicht, dass man sie tun muss. Oder dass es ein cooler Move ist, wenn man das halt macht. Also es ist halt super, sein Verhalten ist halt super destruktiv. Aber ja, kann man halt machen und ja, ist jetzt halt so.
Was ich nicht verstanden habe, ist diese Geschichte mit Aaron Swartz, warum er den da jetzt mit reingezogen hat. Also das war mir irgendwie unklar. Was davon?
Weil ein schlechter gesagt, Mensch dass er umgebracht
hab ich ja,
oder
darum so. Habe ich ja damit angefangen, das weil er ein schlechter Mensch ist.
Okay.
Ja? Hat
er ihn jetzt umgebracht oder was?
Nein. Quatsch.
Was jetzt? Wer ist ein schlechter Mensch?
Ja, der Maintainer
Marak.
Von Color.js und Faker.js.
Und warum?
Ja, da kannst du, ich kann dir irgendwo den Twitter-Ding raussuchen, weil er halt ein Spinner ist. Also,
okay, aber Spinner
und
ist ja nicht.
Weil er halt seine zwei Dinge genommen hat, die absichtlich kaputt gemacht hat und die gepusht hat als neue Releases.
Genau, man hätte sie auch nur offline nehmen können, das wäre wahrscheinlich okay gewesen.
Ja, er hätte sie einfach nicht mehr weiter maintainen können. Er hätte sie einfach archiven können. Wenn sein Ding ist, ich möchte nicht mehr für unbezahlt für Leute arbeiten, dann kann er ja auch einfach aufhören, Open Source zu machen. Und halt ranschreiben, wenn er nett ist, schreibt er noch ran, hey, diese Dinge werden von mir nicht mehr maintained, weil es interessiert mich nicht mehr. Ich habe jetzt irgendwie ein neues Hobby gefunden, was irgendwie draußen ist mit Holz oder so. Ja. Fair enough. Aber halt hinzugehen und die Pakete kaputt zu machen und irgendwie.
Ja,
das ist halt
ein Dick Move, das stimmt schon.
Kannst du schon machen, du bist dann halt auch einfach ein schlechter Mensch, also Punkt.
Ja. Und wie gesagt, für mich hat diese Aktion jetzt nichts mit Aaron Swartz zu tun. Das war irgendwie, das verstehe ich
nicht.
Hat einfach
dazu gesagt, oder?
Ja.
Vermutlich, weil er sich gerne assoziiert sehen würde mit Leuten wie Aaron Swartz, der halt wirklich coole Dinge gemacht hat.
Ja, okay, gut. Ja, also der Teil ist, wie gesagt, ja, der ist, ja, schwierig. Das braucht man nicht. Und dann kann man vielleicht auch verstehen, dass Microsoft solche Sachen macht, wie das Ding wiederherstellen und die Leute rausschmeißen. Aber trotzdem auch grenzwertig.
Sie haben halt, also GitHub, das ist halt das Problem mit irgendwie was moralisch okay ist und was irgendwie rechtlich okay ist. Rechtlich gibt's halt irgendwie wieso keine Handhabe. Ist zwar irgendwie ein bisschen malicious, was er macht, aber weil es halt seine Software ist und das halt Open Source, kann er halt so viel kaputt machen, wie er will, weil es halt, ja, sein Open Source Repository. Und ja, und GitHub hat halt, oder Microsoft hat halt ein bisschen überreagiert und das halt einfach mal ihm seinen Account gelöscht und so und geblockt, aber das haben sie alles wieder hergestellt, von dem her irgendwie so diese, so, dass er jetzt irgendwie seine suppressed wird oder so, sehe ich halt irgendwie auch nicht. Also ist nicht okay, dass sie das so schnell überreagiert haben, sollte halt auch nicht passieren, aber ist irgendwie auch so ein bisschen menschlich.
Ja, also ich glaube, der Unterschied zu dem Bitcoin NFT-Zeug ist halt, dass Microsoft nie so getan hat, als wären sie quasi vollkommen, würden sich komplett aus allen Sachen raushalten. Sondern da ist es klar, dass du hast quasi eine Plattform und das ist deren Plattform und die machen halt mit ihre Plattform-Dinge.
Ja, nur dass die Inhalte, dass sie so tun, als wenn die Inhalte ihnen gehört. Dass ihnen gehören würde. Ja. Das ist nicht okay. Also Zeug, dass jemand hingeht und sein Zeug löscht und sie dann das übersteuern, weil sie sagen, ja, es ist unsere Plattform, wir machen das jetzt mal anders, als du das gerade eben eingestellt hast. Das ist nicht okay.
Ja.
Okay. Dass die Leute von ihrer Plattform schmeißen, wenn die schlechtes Zeug verbreiten oder so, das ist legitim. Aber ja, sich dem bemächtigen, was Leute temporär mal da abgelegt haben, weiß nicht. Steht das im Kleingedruckten von
GitHub? Naja, fairerweise muss man aber sagen, sie können dir halt deinen Account wegnehmen. Punkt 1. Ich meine, ja. Sie tun nicht so, als wären sie nicht in der Lage, das zu tun, oder als könnten sie das nicht. Mhm. Das steht auch hundertprozentig so in ihrem Ding. Und dann ist es halt Open Source Code. Und ich meine, ja, ist natürlich nicht unbedingt ein.
Na, aber trotzdem dürfen sie es dann nicht unter dem Pseudonym von diesem Account,
ja,
also unter nicht? Der Organisation und naja. So. Nein, es ist Open Source Code. Die dürfen sich nicht dann immer noch nicht dem Username bemächtigen.
Warum nicht? Der Username gehört denen halt. Das ist halt ihr
Nein,
Hausrecht.
Nein, Username gehört nicht denen.
Ja, wenn ich auf deiner Webseite ein Username mache, dann gehört der Username ja nicht wirklich mir, sondern du hast ja das Hausrecht auf den Username. Oder? Also ich sehe deinen Punkt, es ist super shady. Man sollte das irgendwie aus verschiedensten Gründen nicht tun, weil es halt auch irgendwie das Vertrauen in die Plattform kaputt macht und so. Wenn du so Dinge regelmäßig machst, weil wer garantiert dir dann nicht, dass sie irgendwie halt legitte Repos hernehmen und irgendwie malicious Zeug da reinbauen? Aber
ja.
Ich sehe nicht ganz, wie das irgendwie rechtlich ein wirkliches Problem ist. Weil dein Username auf ihrer Webseite gehört dir halt irgendwie nicht wirklich.
Aber er gehört auch nicht ihnen. Also ich glaube schon, dass er mehr dir gehört als denen.
Ja, aber es ist halt eine URL auf ihrer, es halt.
Wenn du es technisch darauf reduzierst, ja.
Ja, aber das gab es dann nicht auch aber, so ein Incident bei Instagram oder sowas, wo einer Meta hieß und dann wurde sein Username gegaunert.
Aber du kannst es eben, oder du brauchst es technisch nicht darauf reduzieren, weil es steckt ja immer noch, die auch die schöpferische Leistung dahinter, diesen Account mit Leben zu füllen. Und das ist dein, ja, aber dein Urheberschaft.
Das ist halt schwierig, weil der Code selber nachher ist ja Open Source.
Das ist ja nicht das nur heißt, Open Source, ist ja auch Free Software. Also da an der Stelle ist
ja, es ja aber genau. Du
das
hast
heißt,
ja
das Einzige, worauf du irgendwie ein Urheberrecht hast, ist auf das, musst du im Prinzip reduzieren auf die URL, die du bei jemand anders auf dem Server hast. Weil sonst das Repo selber ist ja Open Source, können sie ja kopieren, hernehmen. Sie müssen sich natürlich irgendwie an die Open Source Lizenz halten. Das heißt irgendwie, wenn es halt GPL ist, muss halt nachher auch noch GPL sein. Okay. Aber sonst...
Und da sind die Kopien in ihren Backups hatten.
Du kannst ja aber auch Software Open Source stellen und die Wiederverwendung des Namens untersagen. Also das Namensrecht ist schon noch was anderes als die Software an sich.
Mhm.
Ja, aber dann müsstest du ganz konkret vermutlich das Namensrecht auch geschützt haben.
Nein. Zum Beispiel TrueCrypt oder sowas, die haben ja gesagt, hier, ihr könnt schon TrueCrypt den Source Code haben, aber es darf niemand anders quasi TrueCrypt unter dem Namen TrueCrypt verschleudern.
Ja, dann haben sie sich aber die Marke registrieren lassen, garantiert.
Ja, genau, das ist das, was ich meine. Wenn du dir eine Marke registrierst auf etwas, ja, okay. Dann kannst du halt das Markenrecht durchsetzen und sagen, hey, dieser spezifische Name hier für genau das Ding
gehört mir. Ja.
Aber sonst und dann, ich meine, du ich weiß nicht, wie viele GitHub-User irgendwie ein Markenrecht an ihrem GitHub-Usernamen haben.
An ihren Usernamen vielleicht ja, schon, also, aber
ja, also es wird sicher ein paar Projekte geben, wie irgendwie Mozilla oder so. Klar. Aber sonst, ich meine jetzt so random User irgendwas.
Ja, ist trotzdem nicht fein, was sie gemacht haben. Ja, ich glaube, es wäre genau. Weniger ein Problem gewesen, wenn sie das einfach also, woanders unter einem anderen Namen hochgeladen hätten und gesagt haben, hier ist das neue, wie heißt es, Fucker.js oder was? Wie hieß das Ding?
Faker.js, nicht Fucker.js.
Ingo!
Da war es so und so was. Dann wäre es einfach kein Problem gewesen.
Genau.
Ja, ja. Sie untergraben natürlich so ein bisschen das Vertrauen in ihre Plattform, wenn sie solche Dinge machen.
Hm.
Aber ich, also... Es wird nicht gelacht, Inge, ist nicht lustig.
Ja, aber bei TrueCrypt ist ja auch so, irgendwann verlierst du ja auch dein Namensrecht, oder? Das ist ja nicht, das geht ja.
Also du kannst das wieder erneuern und so, ja?
Ja, genau, du musst es erneuern. Wenn du das nicht machst, dann geht aber trotzdem noch die Lizenz.
Ja, ja, klar, klar. Das kann auch jeder den Code nehmen und da einfach einen anderen Markennamen reinschreiben und das neu releasen. Das ist ja kein Problem.
Ja, ja, genau,
und
aber.
Du musst auch eine Marke immer weiter benutzen. Also wenn du sie nicht mehr benutzt, dann verfällt sie. Zum Beispiel. Und dann könnte man. Als die, was weiß ich, die Deutsche Bank hat die Dresdner Bank übernommen die Commerzbank hat die Dresdner Bank übernommen und wenn sie den Marke Dresdner Bank jetzt nicht noch wenigstens an einer Stelle verwenden, würden sie diesen Markennamen irgendwo verlieren. Deswegen heißt eine Filiale der Commerzbank immer noch Dresdner Bank. Ja, okay. Sonst hätten sie den schon längst verloren.
Was ich dann... Könnte ich jetzt quasi neues, also TrueCrypt, den Source Code nehmen und forken und sagen, hier ist TrueCrypt, obwohl in der Lizenz drin steht, darf ich nicht?
Ja, du hast ja nicht die Marke.
Wenn der Name nicht mehr geschützt ist,
ja. Ja, der Name ist seit 7 Jahren nicht mehr.
Wie?
TrueCrypt Foundation, warte mal.
Wenn es jemanden gibt, der die Marke hält und sie verwendet, dann ist sie geschützt.
Oh, ob es die TrueCrypt Foundation noch gibt.
Wenn es nicht mehr verwendet wird, dann läuft das Markenrecht irgendwann aus und dann kann es jeder verwenden, den Namen, ja.
Okay, vielleicht soll ich es machen.
Hm?
Das ist ja schon ein guter Name. TrueCrypt. Echte.
Die Frage ist halt, ob du irgendwie ein Open-Source-Projekt, was vor 7 Jahren beendet wurde.
Alle Leute kennen TrueCrypt, Mann.
Wirklich noch.
ich nehme False. False Script.
Nein, kein Vollscript, Mann. Dem vertraue ich nie. Würdest du Vollscript vertrauen? Ich nie.
Ja, ich würde
dann lieber Fucker Jazz. Also, das hört sich vertrauenswürdiger an.
Naja.
Oh, oh, sehr schön. Haben wir wieder gut gelacht. Okay, haben wir noch was zu dem Thema zu sagen oder gehen wir weiter? Ich weiß nicht, ob wir sonst jemals fertig werden heute hier. Ah. Irgendwelche Toner hacken deinen Printer.
Ha. Nee.
Was?
Du hackst deinen Printer. Also, es ist ja aktuell so.
Ja.
Aus gegebener Situation haben wir nicht mehr so viele Computerchips. Und das ist halt ein Problem für ganz viele Industrien. Unter anderem die Druckerindustrie. Echt jetzt? Weil
oh,
wir
Mann.
Hatten ja...
Gleich kommen meine Tränen. Ingo.
Ingo, reiß dich zusammen.
Oh Gott.
Wir sind noch nicht fertig.
Der gute Teil kommt erst noch. Wir erinnern uns ja alle, wie sie hingegangen sind und sagen, das ist voll doof, dass Leute irgendwie Third-Party Druckerpatronen in unseren Drucker einsetzen. Das finden wir doof. Darum wollen wir einen Chip rein in jede Druckerpatrone, weil so ein Chip kostet halt ein paar Cent und dann können wir irgendwie so Digital DRM machen, dass du nur unsere offiziellen Druckerpatronen verwenden kannst. Und jetzt sind diese Chips aber super teuer und sie können die gar nicht mehr überall reinbauen, weil sie gar keine Chips bekommen.
Das geschieht ihnen
und
so recht.
Und jetzt gibt's eine offizielle Anleitung, wie du deinen Drucker hackst und halt Patronen ohne Chips einsetzen kannst, weil sie selbst in den offiziellen Patronen keine Chips mehr reinbauen können.
Das geschieht ihnen so recht.
Und ja, genau. Das geschieht ihnen so recht und ist halt, ach. Aber ja. Ist schon ein bisschen lustig.
Ja, nee, nicht ein bisschen lustig, das ist richtig lustig. Es ist sehr gut. Die News hatte ich gar nicht gesehen. Das finde ich gut. Also das geschieht ihnen recht. Trotzdem, ich finde, diese Druckerhersteller gehören alle auf den Scheiterhaufen. Okay. Dann, iCloud.
Ich bin heute in Rage.
Ich bin jetzt echt in Rage. iCloud.
Okay.
Private Relay. Was ist
iCloud.
Los? Ach so.
Ja,
was ist da?
iCloud bietet jetzt einen VPN-Service.
Was? Hä?
Ja, du kannst auf deinem iPhone aktivieren, dass du bitte über das iCloud VPN nach draußen telefonieren willst.
Aha.
Und sie verschleiern dann deinen Internetverkehr. Sie setzen dazu unter anderem auch eine Technologie ein, die deine DNS-Anfragen über mehrere Endpoints rauslaufen lässt, sodass Apple selbst auch nicht nachvollziehen kann, welche DNS-Anfragen du gestellt hast. Und das finden natürlich die Mobilfunkprovider nicht schön, weil sie damit weniger nachvollziehen können, was da eigentlich aus ihrem Netz heraus getan wird. Und damit ihre Netze angeblich nicht mehr managen können. Deswegen ist das für sie ganz, ganz böse.
Ja.
Wieder.
Fast so traurig wie die Geschichte mit den Druckerdingern.
Also, ich denke, eigentlich ist dieser Aufschrei nur ein Anzeichen dafür, dass nach und nach das eintritt, wogegen sich die Mobilfunkprovider schon immer wehren oder die Telcos insgesamt. Sie wollen nicht nur die Bitschieber sein. Sie wollen ja immer mehr sein, weil sie wollen auch mehr verdienen als das, was man mit Bitschieben so verdienen kann. Und das hier ist der Versuch, sich dagegen zu stemmen.
So einfach weiter Bitschieben.
Ja, weil wenn sie das ordentlich machen, können sie das ja auch.
Ja, aber die Sache ist ja, dieses VPN-Ding, das ist ja jetzt nicht was Neues, oder? Also ich meine, VPNs gab es ja schon länger.
Aber Apple baut das so ein, dass es für die Masse
benutzbar ist, weil du nur einfach
die
quasi
Masse
das enablen
klickt
musst,
sich, oder was? Ja, genau. Die Masse klickt sich kein NordVPN oder Private Internet Access oder sowas. Das macht die Masse nicht.
Oder
selber. Aber die Masse benutzt,
wäre ja auch noch ein valider Punkt.
Die Hälfte der Masse in der Schweiz nutzt zumindest iPhones. Und wenn die alle auf einmal dann diese Private Relays aktivieren, dann merken das die Telcos schon.
Okay. Also finden wir das
muss
jetzt
man
gut,
das bezahlen
was Apple
oder kriegst du das?
Genau. Das?
Sobald du einen kostenpflichtigen iCloud-Plan hast, was sich
ab 99 Cent.
Was sich anbietet, wenn man ein paar Fotos da backuppen möchte, genau.
99 Cent im Monat musst du dann also mindestens bezahlen.
Ja.
Aha. Ja.
Ich würde sagen, interessantes Feature für die Nutzer. Weil es erschwert eben auch Tracking für die ganzen Werbetracker. Und interessant, dass die Mobilfunker so schnell darauf reagieren. Also Apple hat das gerade erst announced, es ist gerade erst in Beta gegangen und dass sie da jetzt schon gegen vorgehen, ist schräg. Interessant auch, dass sie die Zero-Rating-Dienste, die ja für unzulässig erklärt wurden, anführen, dass die dann ja ein Problem damit haben.
Das heißt, du kannst dann gar nicht mehr gezero-rated werden. Oh.
Ja, weil dein Traffic ist ja für die nicht mehr identifizierbar als der Traffic, der gezero-rated werden sollte. Genau.
Also stell dir vor, okay. du hast in deinem Vertrag Musik zu Amazon Prime Music wird nicht auf deinen Datentarif angerechnet. Jetzt schickst du das aber natürlich über Apple VPN. Dann sieht ja der arme Provider nicht mehr, dass er diesen Musik-Traffic ja eigentlich nicht berechnen will, weil er so lieb ist. Und das findet er natürlich nicht so lustig. Also nicht nur, dass wir nicht lustig finden, dass sie sich eh nicht an Netzneutralität halten. Das finden wir ja nicht so lustig, aber
ja.
Ja. Gut. Ja, okay. Gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Habe ich jetzt keine Meinung dazu irgendwie. Zu dem Thema. Ich mag Mobilfunkprovider nicht. Ich mag Apple nicht. VPN-Dienste mag ich, aber das mehr aber kann selber ich
selber gehostet. Der Ingo mag heute Abend gar nichts mehr. Das ist einfach alles. Ingo, die Welt Ingo ist heute dagegen. Und schlecht. Ich bin und dagegen. Alles dagegen. Ja.
Ich bin auch gegen.
Nicht so wie sonst, wo Ingo immer dafür. Oh, wait, never mind.
Ich bin auch gegen Microsoft. Ganz. Wobei, yes. die haben das auch einfach. Ich finde, alle Leute, die Microsoft verwendet haben in letzter Zeit, die haben es auch einfach verdient. Ja, nachdem wir ja alle erst die Log4j-Lücken hatten und Microsoft, die Linux gebasht wurde und Open Source gebasht wurde, haben es jetzt einfach seit 1.1. alle verdient, die Microsoft Server oder Microsoft Dienste einsetzen. Das ist ja jetzt hier nur die, sagen wir, Spitze des Eisbergs oder das ist ja nur ein Ding, dieser Jahr 2022 Bug im Exchange Server, der irgendwie dann der Exchange einfach hat gedacht, ach, Jahreszahl, ich schalte mich mal ab. Was soll der Käse? E-Mails braucht ja auch niemand. Scheiß drauf, lassen wir den Quatsch. Das war die eine Sache. Und dann war aber noch irgendwas, ne? Die sind dann war nicht Microsoft noch irgendwelche Updates jetzt vorgestern irgendwie kaputt. Geschieht ihnen allen recht. Also nachdem Microsoft jetzt ja gerade bei GitHub irgendwelche bösen Sachen gemacht hat, ist völlig in Ordnung. Finde ich okay. Das finde ich jetzt gut. Da bin ich dafür. Dass Microsoft Sachen kaputt gehen. Habe ich das jetzt wieder ausgeglichen oder? War nicht okay.
Schwierig. Also vielleicht noch kurz, was der Bug war. Also es war im Exchange Server. Das ist der Mail Server von Microsoft. Das auch, also wir wissen ja, dass irgendwie das, ja, was, 32 oder so, wenn der Unix Timestamp überlaufen wird.
36 oder 38.
Oder ist 38? Ist 38? Ich weiß nicht so genau. Es gibt auf jeden Fall ein Datum. 38. Wo wir wissen, und wir wussten ja 2000, das könnte ja auch irgendwie interessant werden, was wir nicht wussten.
38.
In Exchange sind sie hingegangen und haben die, das Datum und die Zeit in einem signed integer gespeichert. Und unglücklicherweise war das jetzt halt Anfangsjahr so weit, dass die Zahl da größer ist als ein signed integer. Und darum ist das dann halt gecrashed und Mails wurden nicht weiter transportiert und ganz viele Admins mussten da.
Aber haben die das nicht getestet vorher oder so? Ich meine,
das Problem ist halt, das ist so ein Zeitding, ne? Also natürlich haben sie das getestet, aber sie haben das halt nicht im
Jahr 2022 getestet.
Sie haben das halt nicht nach Januar 2022 getestet, weil wie viel deiner Software hast du halt im Januar hast du letztes Jahr Tests gemacht, die nach dem Jahr mit einem Datum gelaufen sind, die nach dem Januar 2022 sind.
Lustigerweise hatte letztes Jahr einen Fehler im System und wir haben uns gewundert, was da kaputt ist, nämlich Java ist nicht gestartet. Und wir haben quasi gedebuggt und alles Mögliche. Hat sich herausgestellt, die Zeit war quasi neuer Server, Zeit war auf 2048 eingestellt. Und das war Java 1.6
ja.
mit 32 Bit. Ja. Und das ist einfach nicht hochgekommen. Das hat
gesagt, nee, die, das ist mir zu weit
in der Zukunft. Jetzt ist mal 2037 wäre es noch gelaufen, ne?
Ja, genau. Nee, es war 48, also es war nochmal 10 Jahre später.
Das ist ja
und
egal.
Java hat einfach gesagt, Sackvault. Es hat nichts dazu gesagt, es war einfach nur Sackvault.
Ja, zu Recht. Ja,
und also, ich mein, ja, das war auf jeden Fall ein ganz schön beschissener Bug, also, ey.
Du sagst, du hast das einmal für Java 1.6 getestet.
Nee, ich habe das nur einmal gesehen. Da. Das war noch nicht meine Software, sondern es war quasi irgendwie so ein Installer, so was, der dann nicht hochgekommen. Ja, also ich wollte nur sagen, dass man das versehentlich vielleicht gemacht haben hätte können, aber wohl nicht passiert.
Ja.
Also wir erklären nochmal kurz dieses Jahr 2038 Problem, ne? Januar, ich glaube, es irgendwo im Januar sein, ja.
18.
Ja, 19. je nachdem. 19. Januar 2038. Und wenn man 32-Bit nur nimmt und die Unix-Zeit wird seit 1.1.1970 in Sekunden jedes Mal hochgezählt und da an der Stelle kippt's dann halt in 32-Bit. Und deswegen ist seine Java-Software nicht hochgekommen und deswegen wird ganz viele alte Bank-Software an dem Tag auch schon Probleme haben. Das wird lustig. Also das wird für die Unix-Admins wird das lustig, der Tag.
Mhm. Also das, wie gesagt, das mit dem Java-Ding, das hat mich schon echt geschickt, weil es hat einfach überhaupt nichts gesagt. Es hat einfach nur gesagt, Zackvault.
Ja, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das 2038-Problem könnte nicht so schlimm sein, weil es halt irgendwie bei allen Leuten so auf dem Radar ist.
Hm.
Also klar, ist klar, wird Software hinten überfallen, aber halt nicht.
Man ist drauf vorbereitet, weil eigentlich weiß man's, ne? Ja.
Ich glaube, es ist natürlich schwierig zu predikten, was in Zukunft passieren wird, aber ich meine, das Jahr 2000-Ding haben ja auch alle gesagt, wird ein Riesenproblem und so, und da ist halt ganz viel Software dann gefixt worden und dann war es halt irgendwie doch nicht so, die Welt ist dann halt doch nicht untergegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei 2038 halt ein bisschen ähnlich verläuft, dass man dann halt vorher das irgendwie groß hochhypt und sagt, ah, oh, alles wird kaputt gehen, die Welt wird untergehen und ganz viele Leute werden dann Dinge testen und Dinge fixen und dann wird halt gar nicht mehr so viel hinten überfliegen, weil halt vorher einfach genug investiert wurde.
Ja, ich glaube, es ist einfach zu viel. Also bis zum Jahr 2000 war es einfach noch nicht so viel Softwaremüll, der produziert wurde und der jetzt quasi irgendwo mit integriert ist. Und für 2038 ist einfach zu viel Zeug und zu viele Firmen, die bis dahin quasi auch nicht mehr da sind und die dann halt ihr Müll nicht mehr reparieren können. Oder du hast irgendwelche Switches oder irgendwelche Embedded Devices. Und du bist halt einfach ein Stück weit gearscht auch. Ja, also das mehr in die Richtung. Also nichts ist, was man selber in der Hand hat, sondern das, was man halt wieder nicht in der Hand hat. So wie jetzt ich zum Beispiel mit diesem komischen Paketinstaller. Ja, ich hatte das nicht in der Hand, was das für eine komische Version von dem Java ist, die da mitgeliefert wird. Sondern das ist dann quasi einfach explodiert. Ich glaube, das wird schlimmer. Das ist quasi meine Prediction jetzt 2022.
Gut, wir sehen, wir hören uns dann im Januar 2038 wieder. Und gucken,
Wann ist Jodeling Yeti? Das haben wir dazwischen nochmal als Zeitpunkt. Wir haben verschiedene Zeitpunkte, die für uns wichtig sind.
Genau. Kann mal jemand eine binär gewitterte Timeline bitte aufbauen?
Die Frage ist, ob wir dann überhaupt senden können. Oder ob da nicht alles so sehr zusammengebrochen ist, dass wir gar nicht mehr senden können.
Ah, doch, aufnehmen doch, kriegen wir hin, oder? Doch, aufnehmen. Wir haben ja alles in moderne Computer dann, das kriegen wir schon hin. Wir schicken dann halt MMS mit unseren Sprachnachrichten. Aber das geht auch nicht mehr. Nein. Nee, wir müssen uns einfach treffen. Ich glaube ja, dass man sich irgendwann nochmal wieder treffen kann.
Nee.
Du meinst, es ist vorbei?
Nee, da kommt die Zombie-Apokalypse.
Ja, also das, ja, wenn wir quasi nach 2038 senden wollen, dann müssen wir uns halt einfach treffen. Dann fährt jeder mit seinem Fahrrad Richtung Mitte Deutschland oder irgendwo da, wo halt unser Mittelpunkt ist, unser Median. Und da treffen wir uns, machen einen Podcast.
Okay. Also irgendwo in Thüringen findet ihr uns im Januar 2038. Ja,
genau. Wir gucken halt, wo wir alle wohnen zu dem Zeitpunkt. Dann ziehen wir da quasi, wir machen da den gewichteten Mittelpunkt und dann fahren wir da hin.
Gut.
Ja, ist gut.
Okay, Plan. Schreibt das bitte in die BNE-Gewitter-Timeline rein, damit wir das dann auch entsprechend finden. Gibt es bis dahin eigentlich noch Telegram?
Weiß ich nicht. Jetzt gibt es noch, oder?
Gerade gibt es noch, ja, aber im Jahr 2038 meine ich jetzt.
Wieso?
Die guten Fragen.
Weil unsere neue Bundesinnenministerin, die Frau Faeser von der SPD, gerne.
Frau Faeser.
Ja. So spricht man die sonst aus?
Nancy, nee, ist schon richtig.
Faeser.
Nancy
Faeser.
Die Nancy hat quasi was vorgeschlagen.
Ja, die hat gesagt, ich hätte jetzt fast gesagt Twitter abschalten, aber nee, Telegram abschalten. So ähnlich, okay. Telegram, Twitter.
Einfach hier wie in Kasachstan Internet abschalten.
Einfach nur das ganze Internet abschalten, ja.
Weg mit dem Scheiß. Okay.
Also nachdem sich die ganzen Nazis da auf Telegram irgendwie zu Fackelmärschen verabreden, ist Telegram jetzt irgendwie das Schmuddelkind. Und von dem her hängen sich jetzt alle an Telegram auf und wollen irgendwie entweder eine europäische Lösung oder alles gleich verbieten. Wie finden wir das?
Internet verbieten, finde ich.
Gut. Genau, haben wir gut. Signal? Können wir auf Signal bestellen?
Ja, da musst du demnächst mit der
Das verbieten sie halt als nächstes, wenn sie erstmal anfangen, die verbieten doch alles.
Stimmt, ey. Verbotskultur hier. Echt. Nix darf man mehr.
Genau. Nicht mal mehr impfen. Ach nee, das war andersrum.
Andersrum.
Mist.
Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Für mich wäre es okay, wenn man dann quasi auf was anderes wechselt, aber ich bin da auch egofrei. Also solange, eigentlich hätte ich gerne Messenger weniger. Eigentlich bin ich dafür. Weil einen habe ich schon losgeworden.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Da war's. Man muss die Möglichkeiten sehen. Man muss nicht immer alles so
Das als Opportunity, den Messenger loszuwerden, ja.
Ja.
Nice. Was? Ja, nee, finde ich einen guten Take vom Problem, ja.
Das ist auch nicht okay.
Guck mal, WhatsApp bin ich schon losgeworden. Wie geil wär's denn, noch Messenger loszuwerden?
Ja. Dann musst du daher noch Threema installieren. Pass bloß auf.
Ich hab Threema schon installiert, das ist das Problem.
Mein Beileid.
Ja, ich weiß. Und stell dir vor, ich hätte einen Messenger weniger. Also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich kann mir das gut vorstellen und es wäre eine tolle Zeit.
Ja, ich könnte mir das auch vorstellen. Allerdings, ich bin trotzdem nicht dafür, dass wir jetzt schon wieder mit diesen Verbot-Dingern anfangen. Also ich meine, das bringt leider mal rein gar nichts und ich verstehe es nicht. Also irgendwie, statt in diese Telegram-Räume zu gehen, in denen dieser Hass da produziert wird und Mordaufrufe passieren, statt da die Polizei irgendwie reinzuschicken, die Leute rauszuholen aus den Chats.
Aus den Chaträumen. Ingo schickt die Polizei die Chaträume, um die Leute rauszuholen. Das läuft.
Und die war.
Achtung, hier spricht die Polizei, hören sie auf, irgendwelche Mordsachen zu verbreiten. Sie werden dann festgenommen.
Ja.
Kommen Sie bitte
zur
Polizeistation.
Es zeigt, sie sind halt zu langsam mit diesen Verbotssachen. Also das führt zu nichts. Und es war ja auch, bevor Telegram jetzt so aufgebauscht wurde, waren es immer die bösen Facebook-Räume. Da sind sie auch nicht hinterhergekommen. Da haben sie versucht, Facebook zu verpflichten. Facebook hat auch nicht wirklich viel getan. Tut's auch nicht. Nee, ich bin dabei, Ingo. Die Verbote bringen uns überhaupt nicht weiter.
Nur was.
Und sie machen eher viel von dem guten Internet kaputt, als dass sie wirklich dieses Problem auf Seite räumen.
Und wir brauchen dann nicht noch mehr Verbote oder Regeln. Sie müssen einfach die Regeln, die es gibt. Wenn jemand einen Mordaufruf macht, dann gehört der einfach hinter Gittern. Der gehört einfach, naja, vielleicht nicht gleich hinter Gittern, aber zumindest braucht er eine harte Strafe oder eine gerechte Strafe. Das geht nicht. Du kannst dich nicht einfach von mir aus steinigen, okay. Auspeitschen. Keine Ahnung. Ich bin ja kein Jurist, ich bin kein Richter. Das
Sozialquarantäne.
Ich kann dazu was sagen, ich habe seine Meinung. Ich glaube, es geht.
Okay, gut.
Ja.
Jetzt sag ich mal,
was Ingo sagen möchte,
spät, oder?
Mein Faden verloren.
Also, was Ingo sagen möchte, ist, dass das geltende Recht einfach konsequent durchgesetzt werden soll.
Genau. Also,
Punkt.
Und das müssen sie halt machen. Also das nützt nichts, da rumzuheulen und zu sagen, das ist alles scheiße, wir verbieten das jetzt. Das kriegst du sowieso nicht. Dann gehen sie auf die nächste Plattform und gehen auf die, was weiß ich, die gerade von diesem Trump gegründet wurde oder zu irgendeinem anderen Scheiß und verbreiten ihren Hass und ihre Hetze da. Du musst einfach, die Leute müssen einfach merken, dass du nicht zum Mord einfach aufrufen kannst und ungestraft davonkommst. Und so geht es halt gerade. Die können sich da alles Mögliche gegen den Kopf schmeißen.
Du konntest es halt lange Zeit. Hm? Ja, letztendlich, ich weiß nicht, die Forderung geht mir eigentlich auch schon zu weit. Klar, das muss verfolgt werden. Die müssen da eingreifen gemäß ihrer Mittel. Aber ich will auf der anderen Seite auch nicht, ich will noch nicht mal unsere Polizeien so ausstatten, dass sie die aktuellen Befugnisse lückenlos durchsetzen können. Das ist too much. Wir müssen da anders mit umgehen lernen. Das ist das, und wir müssen vor allem die Leute auf der anderen Seite schützen.
Also ich weiß nicht, wenn jemand zum Mord aufruft, will ich schon, dass das verfolgt und geahndet wird. Also, was?
Grundsätzlich will ich das auch, verstehe mich nicht falsch.
Ja.
Aber
nee, das war's. Das wäre jetzt einfach zu weit gewesen.
Also, Punkt. Also, schwierig? Weiß ich nicht. Also, kann man ja schon mal.
Nee, natürlich nicht. Okay, was war jetzt unsere Lösung? Ich hätte gerne mehr oder weniger. Kann ich das trotzdem bekommen?
Also, ich glaube, wir können uns darauf einigen. Messenger weniger, grundsätzlich eine gute Sache. Wenn die EU kommt und das verbietet, schwierig.
Nicht so eine gute Sache.
Ja. Nicht so eine gute Sache. Ja. Vielleicht nur
nein,
mal Geld.
Das Problem ist ja schon auch dieses Trottel vereinigt euch auf Telegram. Und das hat sich ja vorher mit Facebook schon angekündigt. Es gibt diese Geschichte oder diesen Vergleich. Früher gab es in jedem Dorf einen Trottel.
Ja.
Der hat halt rumgepöbelt und war für sich allein und war der Sonderling und gut, dann kam das Internet und plötzlich haben die Trottels gemerkt, ihr da hinten im nächsten Dorf, da gibt's ja auch einen und ich kann hier direkt mit dem chatten und dann kann ich mir von dem einfach immer die Bestätigung holen, dass das, was ich hier sage, richtig ist. Und von denen haben wir halt jetzt viel zu viele zusammengefunden und das sind,
jetzt?
Sie fühlen sich jetzt wie viele und es sind halt nicht viele. Ja, jetzt
ja, das stimmt.
Relativ, ne?
Genau.
Und das ist auch unser eigentliches Problem. Wir
ja gut,
müssen
aber
diese
früher hat die Gemeinschaft
mobilisierte Deppenmasse.
Ja, aber genau. Früher hat die Gemeinschaft halt den einen Trottel irgendwie eingefangen. Ja, hat mit dem einen getrunken und gesagt, hey, die Welt ist nicht so schlimm. Du siehst es zwar, aber
halt ein Trottel,
ist jetzt nicht genau, du bist ein Trottel. Ist nicht so schlimm, komm, wir gehen einen trinken. Das funktioniert halt nicht, wenn so viele sind. Und wir müssen halt irgendwie muss man das wieder aufbrechen. Das hilft nichts. Und
ja, und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass die Pandemie an dieser ganzen Misere eine ganz massive Schuld mit hat, weil die Leute haben die anderen Sozialkontakte eingeschränkt und saßen den ganzen Tag, jetzt mal zugespitzt, sie saßen den ganzen Tag vor ihren Bildschirmen, egal welcher Größe, und haben darüber kommuniziert und sich darüber ihre Meinung gebildet. Und das waren dann halt leider zum größten Teil Leute, die sich immer noch nicht an das Internet gewöhnt hatten. Und die sind nicht damit klargekommen, dass im Internet einfach sehr viel Scheiß passiert. Und die hatten zeitgleich hatten sie dann keinen Ausgleich, keinen sozialen Ausgleich mit normalen Leuten da draußen. Und jetzt haben wir ganz schön viele Leute, die als Querdenker bezeichnet werden. Auch wenn ich immer noch hoffe, dass es tatsächlich nicht so viele sind. Und das bestätigt sich ja zum Glück auch immer wieder. Aber sie sind halt sehr laut und werden sehr wahrgenommen. Eigentlich müssen wir beten, dass diese Pandemie schnell rum ist, damit wir die ganzen Leute wieder
damit die
sozial
endlich wieder nicht mehr
können,
das Internet
mit ihnen reden können.
Die sollen
auch. Aber dann dass sie wieder Sozialkontakte haben, dass sie nicht mehr nur zu Hause hängen und in ihre Telegram-Chats gucken. Weniger Verbote. Ich bin gegen das Verbot, muss ich sagen.
Ich bin auch gegen das Verbot. So sehr ich dem was abgewinnen kann, ein Chat-System weniger, aber ich bin leider gegen das Verbot, sorry.
Oh Mensch, na gut.
Okay.
Da weiß ich auch nicht.
So, jetzt, wrapping up 2021, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Was geht? Wo geht's?
Was ist das?
Es geht um, überraschenderweise, C++, was wir heute auch schon hatten. Und zwar
Das heißt dann nur noch C+, oder? Nee, nicht.
C+. Nee.
Nee, C++ ist der Streaming-Service von C.
Von C+.
Muss man wissen.
Von C+.
Ja.
Genau, da kannst du dann
so die ganze Zeit irgendwelche Programmiervideos anschauen. C-Streams
anschauen oder so. Weiß ich nicht.
Ich muss mich mal müssen
schneller fertig werden. Ingo ist durch.
Ingo ist echt. Ingo ist am Ende.
Erzähl doch mal was über C++.
Genau. C++ hat halt so ein bisschen ein Problem, dass sie ja, das mit wie der Standard-Body halt aufgebaut ist mit den Leuten und den Working Groups und so. Das scheint alles irgendwie nicht so gut zu funktionieren. Ist zumindest
sagt
so meine,
eine Person im Internet oder?
Nee, das ist so meine persönliche Außenwahrnehmung von was halt ganz viele Leute so im Internet sagen. Und ein Effekt davon ist jetzt genau diese eine Person, die halt sagt irgendwie, ja, war halt irgendwie richtig scheiße und ich höre jetzt auf damit. Mit tollen Sätzen wie I feel more rewarded in my work than I ever did while writing any amount of C++ in my entire life. Also ist halt wirklich ziemlich pissed von der Community. Und ja, was da so ein bisschen zeitgleich passiert ist und warum ich das dann auch hier gepostet habe, ist dieses, es gibt hier diesen, wie heißt er? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Bryce Adelstein Leilbach? I don't know. Auch so ein C++-Dude. Und der hat halt irgendwie auf Twitter gesagt, Leute sollen doch aufhören, Shitposting über C++ zu betreiben. Und ja, wie das halt im Internet so ist, haben sich das dann ganz viele Leute vorgenommen, dass Shitposting über C++ zu machen. Und mein Feed war halt dann voll damit.
Okay.
Was?
Aber bist du jetzt in diese C++-Community mit angelangt, oder was? Hast du ja, dein Abo abgeschlossen?
Ich habe dann Plus-Abo abgeschlossen bei der C++-Community und
ja, Gott sei Dank ist das Internet ja nicht voll von Trotteln und alle haben sich daran gehalten und deswegen hat das alles super funktioniert.
Genau, und jetzt sind alle, ist halt entertaining und ich verstehe auf der einen Seite seinen Punkt, aber auf der anderen Seite ist C++ und was man halt so von außen mitbekommt, ist halt schon auch schwierig. Also weil du musst dann halt da irgendwie so ein Paper einreichen und es wird dann halt irgendwie nie angeschaut und dann musst du es nochmal revidieren und nochmal revidieren und es geht halt alles Jahre bis
meine
da,
Arbeit an.
Naja, bis da irgendwas und es ist halt immer so, aber es muss ABI-kompatibel sein und keine Ahnung was. Ist halt, glaube ich, alles ein bisschen schwierig. Und
ach so, stimmt, da gab es noch so eine andere C++-Nachricht. Zieh dich ganz kurz nach oben. Und zwar hier auch das gleiche Ding. Und zwar, ach so, nee, es war C-Language. Okay. Why the C-Language will never stop you from making mistakes. Geht in die gleiche Richtung, aber nicht ganz so depressiv geredet, sondern mehr so, warum Sachen so sind, wie sie gerade sind bei C und bei dem C-Standards-Body. Kommt jetzt irgendwie öfter aus diesen Gremien und welchen so Shitposting-Sachen mal raus, aber ist ja ganz nett.
Ja, also als außenstehende Person ist das halt entertaining.
Genau.
Für die Leute, die da drin sind, anscheinend, wenn man diesen einen Blogpost liest, und das ist, glaube ich, auch nicht der einzige, es gibt da auch noch ein paar andere, die da das ähnlich sehen, ist halt macht dich halt irgendwie ein bisschen kaputt. Ist halt irgendwie gar nicht so cool, damit zu arbeiten. Und das ist dann halt bei Open Source Dingen immer ein bisschen schwierig, wenn Leute keinen Spaß haben, damit zu arbeiten. Das ist keine gute Voraussetzung für dein Projekt, Produkt, was weiß ich, wenn Leute keinen Spaß haben, da was zu machen.
Nicht, dass sie noch was Lustiges machen stattdessen. Das wäre echt blöd.
Ja, aber so viel Spaß, wie wir heute hatten hier,
Das stimmt. Aber wir machen auch kein C++.
Wir machen aber auch kein C++, nee. Ja. Und kein C.
Und wir machen auch kein Google Analytics, weil das yep. ist vielleicht illegal.
Ja, Ingo, du ja, sagst vielleicht. Das jetzt, aber haben wir das nicht auf unserer Seite drin?
Nee. Nein. Weiß nicht, wird bei mir geblockt. Keine Ahnung.
Vielleicht steht's in unseren DSGVO-Regeln, aber das haben wir noch nie drin gehabt. Also wenn, dann ist es.
Ich glaube, wir haben nur die Server-Logs, wo man dann einmal nachschauen kann, ja. irgendwie wie viele tausend ja. Leute wir haben.
Stimmt, aber es steht im Impressum oder so, steht irgendwas.
Ja, das kann sein, ja, weil es irgendein so Musterding ist. Also ich meine, ist halt so. Ja, sorry, wenn das da drin steht, aber machen wir nicht, haben wir noch nie gemacht. Wir hatten mal eine Zeit lang, hatte ich mal Piwik, glaube ich, reingetan, aber auch das mache ich wieder bei Radiotux noch bei Beginnergewitter, ist mir alles so anstrengend.
Das ist halt auch egal.
Ist genau, das ist, glaube ich, der Trick bei uns, ist einfach scheißegal.
Genau. Wir würden also, das anschauen, nice, und sonst halt, naja, ist halt egal.
Wir mögen ja. unsere Hörer auch so, ja, wir müssen nicht wissen, was genau ihr seid und wo ihr herkommt.
Genau, oder wer ihr seid und ob ihr jetzt gerade eine Hose an habt.
Wir lieben euch einfach so. Genau. Wunderbar.
Mit und ohne so.
Und warum ist es jetzt illegal? Wissen wir nicht.
Laut
den Österreichern.
Österreich
ist es nicht DSGVO.
Österreichische Datenschutzbehörde, die haben quasi gemeint, es ist wohl so, dass Google Analytics, also mit dem Ausleiten der Daten über die Nutzer und was da gesammelt wird und sowas, dass es quasi gegen GDPR verstößt.
DSGVO,
genau jetzt.
Okay, ja. finden wir gut.
Und dann, das wäre ja, auf jeden Fall zwar, cool, wenn das quasi weil passiert. Weil sie Daten ins Ausland schaufelt.
Ja.
Das ist doch die Begründung dahinter, oder?
Ja, genau. Und weil es quasi nicht klar ist, wo die Daten tatsächlich hingehen und was damit gemacht wird, oder? Das ist ja dieses typische. Und das ist ja eigentlich, was geklärt werden muss. Und wenn, solange das quasi noch genauso passiert, kann das ja eigentlich nicht legal sein. Auch wenn man sagt, dass es gemacht wird. Das reicht halt nicht einfach. Du kannst nicht einfach sagen, ja, wir schaufeln alle deine Daten weg und werfen die irgendeinen dritten Party über den Zaun und die machen damit irgendwelche random Sachen. Geht halt ja. nicht. Ja. Und finde ich gut. Finde ich gut.
Ja, finde ich gut, aber wahrscheinlich ist Google mal wieder zu groß und die setzen sich nicht durch, also die Österreicher jetzt in dem Fall. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Sorry, dass ich das jetzt wieder runterziehen musste. Also das haben wir ja bei Microsoft nicht. Gesehen, du dürftest auch Microsoft Windows in Deutschland nicht einsetzen, weil verstößt auch gegen die DSGVO. Scheint irgendwie keinen zu interessieren, machen trotzdem alle, von dem her ist es irgendwie alles nur Office Papier.
360, ja.
Alles nur Papiertiger. So traurig ist es.
Ja, passiert jetzt was. Ich glaube dran.
Du glaubst dran. Na, wenigstens einer ist positiv. Ja. Kann ich jetzt weiter rumheulen, weil ich sowieso schon so destruktiv gerade drauf bin? Oder?
Klar, mach einfach weiter. Ziehen wir es jetzt.
Mimimi der Woche. Scheiß Zertifikate, scheiß OpenSSL, scheiß SSH-Schlüssel, scheiß Security. Wer braucht
verdammte den ganzen Security, echt?
Dieses Security-Ding, das ist echt furchtbar.
Können wir nicht Security ohne Security machen?
Ja, das wäre viel besser.
Einfacher.
Ja. Also ich habe über zwischen Weihnachten und Neujahr, zwischen den Jahren, ich habe alte Server geupdatet. Also so, ja, von Debian Jesse auf Stretch oder irgendwo anders hin. Also so altes Zeug auf halbaltes Zeug.
Toll. Ingo.
Merkst du selber, ne?
Merkst du.
Debian ist gut, Debian ist toll.
Hast du dann direkt PyPy 2 nachinstalliert,
ja, damit
du
das genau, PyPy 2 weiter benutzt. Extra habe ich die ganzen Repositories von CVS wenigstens mal auf SVN gebracht. So nach dem Motto. Jedenfalls hatte ich das Problem, dass ich gegen einen so einen komischen Windows AD, also Active Directory, dann irgendwie nicht mehr LDAP sprechen konnte und habe ewig rumdebuggt und Hintergrund war es Security bei dem AD-Server. Das Zertifikat war irgendwie noch mit SHA-1.
Ja.
Und OpenSSL fand halt irgendwie das nicht so lustig. So ein Zertifikat mit so einer schwachen Signatur nehmen neuere Systeme nicht an. Sagt dann auch irgendwie CA, Signature, Digest, Algorithm to Weak. Ne? Mhm. Und die einzige Möglichkeit halt ist in der ETC, SSL, OpenSSL, Conf oder CNF das, die, den Cipher String auf Default at Sec Level gleich 1 zu setzen. Der normale Default ist Sec Level gleich 2 und ja. Also
zu viel Security war drin.
Ja, ja. Ich weiß auch nicht, warum man immer noch Zertifikate mit SHA-1 ausstatten muss. Ich habe den Admins dann auch gesagt, bitte macht wenigstens SHA-256, dann ja, passiert, würde der Fehler auch nicht passieren. Aber das ist halt auch sowas, ja, ist kein Problem, denkst ja, machst ein Server-Update, die Applikation hinterher, alles super, neues PHP, läuft alles wunderbar. Und dann kommt irgendjemand, ich kann mich nicht mehr einloggen. Und denkst, hä, das ist alles, eigentlich alles super, das Update ist prima gelaufen, die App läuft noch, alles prima. Und dann wegen so einem Scheiß-Zertifikat, was irgendwie zwar noch bis dieses Jahr, Mitte, Ende dieses Jahres läuft, aber was irgendwie mit einem schlechten Cipher ausgestattet ist. Das war schon ein bisschen traurig. Und dann hatten wir ja noch so eine neuere OpenSSL-Version / SSH-Schlüsselgeschichte. Makefo, vielleicht willst du da noch was zu erzählen? Hatten wir auch noch.
Ach so, ja. Irgendwie konnte, was passiert? Ich habe ein Update gemacht.
Du hast das
schon mein, da ist schon das erste Problem. Ja,
genau, niemals updaten. Das habe ich mir auch gedacht.
Genau.
Ja.
Und dann haben wir quasi einen Prozess, der von Auphonic die fertigen Serien auf diesen Archivserver rüber kopiert.
Ja.
Hat dann aber auf einmal nicht mehr funktioniert. Es kam zu einem Fehler, Verbindungs-blablabla. Nach Debugging stellt sich heraus, diesen Security-Scheiß, schon wieder irgendwas passiert, ja. Die Schlüssel haben irgendwie so ein schwaches Cipher-Suit mit angezogen und dann hat es nicht mehr geklappt. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich glaube, RSA war es, oder? Die RSA mit SHA-1 oder sowas, auch sowas. Ich guck mal ganz kurz, was ich gemacht habe. BGT und dann Download. Und zwar, was habe ich hier hinzugefügt? SSH, genau, SSH RSA. Das ist quasi ein Host-Key-Algorithmus, der nicht mehr erlaubt ist, laut der letzten OpenSSH-Version. Und den muss ich jetzt quasi extra hinzufügen. Also PubKey Accepted Algorithms auf plus SSH RSA und Host-Key-Algorithm plus SSH RSA. Und dann konnte sich quasi der Client von Auphonic wieder gegen den Server verbinden und seinen Krempel abladen.
Aber ist das Problem der Key, den wir bei Auphonic hinterlegt haben?
Nee, Auphonic generiert einen Key, den wir eintragen müssen. Also
ja, genau. Und das war noch ein alter.
Ja, und hat jemand Auphonic eine Mail geschrieben und gesagt, dass das doof ist?
Nee.
Ingo?
Ja, ich weiß, wollte ich machen, habe ich aber nicht.
Und so. Wie stellt ihr euch vor, dass das irgendjemand fixt?
Nee, wir lassen einfach diesen komischen Backdoor-Scheiß hier drin.
Genau. Das ist dann, die Sicherheit wird hochgeschraubt und was wir machen, ist die Sicherheit wieder runterschrauben, weil ja, genau. die Sicherheit war einfach zu hoch. Also ich finde das...
die Sicherheit war zu hoch. Das ist unser Problem.
Ja, ja, ja. Sehe ich schon.
The security is too damn high.
Ja.
Ja, und deswegen machen wir quasi überall irgendwelche Ausnahmen und Verschwächungen, damit der alte Shit immer noch mit unserem Zeug funktioniert.
Ja, ja. Finde ich nicht gut.
Das ist die Welt, in der wir leben.
Ja. Da wollen OpenSSL und OpenSSH die Welt für uns besser machen. Und
aber wir sagen, nein, danke.
Genau, ja. Gut.
Security.
Wisst ihr Bescheid? Nein, danke. Security ist anstrengend. Mein Mimimi. So, dann ja, YouTube-Plugin für Kodi? Oder ist es eher, ist es auch Mimimi?
Ja, ich habe den Fehler gemacht. Kann man Fehler sagen? Naja, ich hatte auf jeden Fall das Bedürfnis. Na, ich habe es überhaupt mal wieder installiert. Ich habe mal wieder ein Kodi aufgesetzt, um auf dem flächenmäßig größten Display im Hause Dinge anzuschauen. Und dann kam natürlich auch irgendwann die Frage, weil das, was ich angucken wollte, war auch Vimeo. Das war gar kein Problem, da installiert man das Plugin, da kann man anschauen, alles tutti. Dann war dieser Tage ein SpaceX-Launch und da habe ich mir gedacht, ah, den könntest du ja auf dem großen Bildschirm anschauen. Und dann wollte ich mal kurz das YouTube-Plugin installieren. Holla die Waldfee. Was für ein Aufwand. Da installiert man dieses Plugin und dann sagt's dir, ah, ja, tut uns leid, aber YouTube ist doof und du musst dir jetzt einen Key besorgen und einen Client-Key und ein Secret und dann musst du das hier eingeben. Und uns ist klar, dass du das nicht hier eingeben willst, sondern rein kopieren willst. Deswegen haben wir eine tolle Web-Oberfläche gebaut, die du hier aktivieren kannst. Stellt sich raus, die lässt sich nicht aktivieren. Nein, man muss jedes Mal, wenn man da drin was aktivieren möchte, startet man diesen ganzen eine Raspberry Pi mit dem Kodi drauf neu, damit das Ding überhaupt lädt und hochfährt, um dann die Web-Oberfläche zu bekommen. Es war eine Jenseits-Odyssee. Ich habe es noch vorm Raketenstart geschafft, aber
nicht viel.
Ich habe echt gedacht, ich bin im falschen Film. Das Zeug, ey. Also seid gewarnt, wenn ihr YouTube auf Kodi gucken wollt. Also ihr braucht so einen Google Developer Account, ihr müsst so ein Key erzeugen, die Anzeige, die, es gibt viele schöne Anleitungen dazu im Internet mit schönen, vielen bunten Bildchen, das ist gut. Niemand erklärt ja allerdings, was passiert, wenn der Switch Start Web Server nicht funktioniert. Es ist, ich hatte jetzt auch keine Zeit, das irgendwo hinzuschreiben. Ich denke, so geht es allen Leuten, die das rausfinden und es dann irgendwann am Laufen haben und deswegen steht es halt noch irgendwo. Deswegen erzähle ich es jetzt mal zumindest. Dann ja, das mal
also gehört. Vielleicht hätte dieses Plugin einfach diesen YouTube-Downloader mit integrieren sollen und dann wäre fertig. Dann muss ich nicht so einen Quatsch machen.
Ja, genau das. Ja. Ja, und dann, wenn ich schon am Jammern bin, jammer ich direkt noch weiter. Ich hätte gerne ein Netzwerkswitch für das Netzwerk, was ich da gerade bei bin, neu zu bauen. Ja. Weil wisst ihr, dieses Zuhause ist natürlich eigentlich nur ein Gehäuse für mein neues Netzwerk. Ja, ja. So.
Ja.
Okay. Und das ist eigentlich nicht so schwer, was ich haben
doch,
möchte.
Doch,
ich
man will 10 Gigabit, man will PoE.
Kupfer. Ja, und ja. Man möchte da auch noch einen Glasfaserport drin haben für den Uplink. Ja,
ich kenne das Problem deswegen, und nein, also, gibt's nicht.
Tja. Traumkonfiguration wäre 21 10 Gigabit Ethernet Ports und ein SFP Port, der 10 Gigabit Ethernet kann, also der 10 Gigabit kann, nicht Ethernet. Ich bräuchte noch 2 Power-over-Ethernet-Ports.
Nur 2?
Müssen aber nicht alle Ports können. Das, ja, reicht mir. Power-over-Ethernet reicht mir für den Switch reichen mir da 2. Das,
aber
okay.
Die 10 Gigabit.
Okay, du hast mich überzeugt, Ingo. Ich nehm auch 3, wenn es sein muss. Aber
die 10 Gigabit-Ports sollten auch mindestens noch 2,5 und 5 GE können.
Ja, dass sie das runterswitchen können oder was. Ja, von mir aus.
Meiner konnte das zum Beispiel nicht, ja. Und jetzt habe ich hier so ein komischen Ding, Adapter, der 5 Gigabit könnte, der Switch kann es nicht. Das ist alles scheiße.
Ja, und der Punkt ist halt, ich bräuchte das vielleicht nicht in einem 19-Zoll-Gehäuse. Ich brauche das eher in so einem, sagen wir, 18 Zentimeter breit.
Ja, aber Markus, jetzt baust du neu und jetzt hast du keinen Rack.
Ja,
das ist schon irgendwie,
was
du hast es gerade gesagt, du baust da nur so ein Gehäuse für dein Netzwerk.
Ich brauche Switches an unterschiedlichen Stellen.
Hä? Nee.
An der Stelle, wo ich diesen Switch brauche, habe ich halt keinen Rackplatz.
Das verstehe ich nicht. Dann hast du was falsch gemacht.
Ich habe alle
Kabel einmal zurück an die Werkbank.
Alle Kabel in den Keller gelegt und da kommen alle 40 Kabel an.
Das.
Und da werden die zusammengesteckt.
Ja, der Kabelbaum wäre zu dick geworden. Ich habe gedacht, ich mache damit gerade mit der Glasfaser, die dazwischen liegt, ist das ja wunderbar, dass man da so einen Uplink machen kann. Und dann konnte ich die Kupferleitungen im Obergeschoss lassen. Deswegen gibt's da eine Unterverteilung.
So einen Quatsch habe ich nicht gemacht. Alles bis in den Keller.
Okay, jetzt hast du den Salat.
Ja.
Ja, jetzt bin ich auf der Suche nach dem Switch. Ja, das stimmt schon. Also, wenn, ich meine, 21 10 Gigabit Ports sind natürlich auch vielleicht too much. Mir würden für den Einstieg auch 8 reichen. Also um jetzt erstmal loslegen zu können, ist 8 okay.
16?
Wenn jemand einen Tipp hat, immer her damit. Was?
Achso, 16, wie viel, 10 was ist denn dein Budget eigentlich?
Achso, der Ingo. Ja, das ist das andere Thema.
12,50.
Unter 500 wird's schwierig.
Ja, es gibt gerade dringendere Dinge im Budget. Mal gucken, was dann übrig bleibt.
Dann nicht. Dann bleibt
also doch
bei
250.
Dann bleibt bei 1 GE.
Ja.
Nee, also da wird dir,
das Schöne an so Switches ist ja, die sind relativ gut austauschbar. Ja. Ist ja jetzt auch keine Entscheidung für die Ewigkeit, die man dazu trifft.
Wirst du wahrscheinlich
Hauptsache,
irgendwie
die
so
Kabel liegen erstmal in ausreichender Qualität.
Da musst du wahrscheinlich einen von Netgear oder sowas nehmen. Alles andere.
Ja, vielleicht nimmst du aber was Kleines, was einfach keinen Strom verbraucht und dein komisches Format, 18 Zentimeter, was auch immer hat. Und das hat
ja, es gibt ja einen von QNAP, der gerne mal genannt wird. Der ist auch vom Format her okay. Aber, ja, mal schauen.
Vielleicht schaust du
also
einfach,
es ist halt alles nicht so meine Traumvariante. Ja, und deswegen.
Deine Traumvarianten sind nicht bezahlbar.
Ja, die gibt's, also, in so klein gibt's das normalerweise auch nicht. Das ist eher so auch noch ein bisschen ein Problem.
Ja.
Also Markus möchte ja nicht diese großen, also ich meine, klar, ich habe hier auch so ein 48 SFP Plus Port Dingsi rumstehen, aber das ist halt irgendwie so ein 19 Zoll Rackzeug, das dann halt irgendwie wie so ein bisschen groß.
Ja.
Und das ist ja nicht unbedingt, was Markus haben möchte, sondern Markus möchte halt so einen kleineren Switch mit den guten Features. Und das ist halt schwierig.
Ja, das ist schwierig zurzeit. Das ist der Punkt. Genau. Was ich bei den QNAP-Dingern auch, also die verkaufen einen Switch, der so ultra flexibel ist. Der hat dann 12 Ports und du kannst jeden Port entweder als Ethernet-Port benutzen oder den SFP-Slot daneben. Das ist aus meiner Perspektive aber völlige Platzverschwendung. Ich brauche nicht ein Gerät, was einen Ethernet-Port hat und daneben einen SFP-Port, wo du ein Modul reinstecken kannst.
Was Ethernet wäre dann, ja.
Ja, und es ist ja nicht so, dass du dann in den SFP-Port ein Ethernet-Modul reinstecken kannst und dann kannst du den Ethernet-Port, der verbaut ist, und das Modul benutzen. Nein, das ist entweder oder.
Das ist Quatsch.
Ja. Denke ich auch.
Naja.
Ach ja.
Okay, ist alles also nicht einfach.
Schauen wir mal. Wir lassen mal das quasi, wir geben mal diese Anfrage weiter.
Genau.
Und vielleicht kommen dann auf sie zu.
Hat einer eine Idee. Ja. Okay. Sind wir mal gespannt, ob das Internet schlauer ist als du. Oder die Schwarmintelligenz unserer Hörer schlauer ist.
Die Schwarmintelligenz schon mal was gesehen hat, was mir in meiner Recherche jetzt noch nicht untergekommen ist.
Ja. Also ich würde mir so ein Unify 16 Port, da sind irgendwie 12 SFP Plus Ports und dann nochmal 4 10 Gigabit Ports, aber dann kannst du in die SFP Plus Ports, könntest du halt dann Adapter reinstecken. Den hatte ich mir mal überlegt, aber die sind halt alle so arschteuer, also das ist irgendwie, da musst du dann auch 400 irgendwas Euro hinlegen. Das gefällt mir irgendwie alles nicht. Und dann habe ich erstmal nicht alle, weil die Kinder brauchen noch kein Ethernet im Kinderzimmer. Es liegt zwar alles da, es sind die Dosen verkabelt da unten im Keller noch nicht, so, weil da dauert noch ein bisschen. Und so ein paar Stellen, deswegen sind die Kabel dann alle noch nicht aufgelegt. Es sind erst 24 Kabel von den, keine Ahnung, knapp 40 aufgelegt.
28.
Ja, nee, knapp 40, die im Keller ankommen. Ja, und dann gucken wir mal. Ich suche auch, falls jemand einen guten Tipp hat. Ich steige mit ein, vielleicht lässt sich.
Vielleicht
das
ist einfach WLAN gut genug geworden, jetzt macht man überall solche Dinger nur einfach hin, das werde ich.
Nein. Ja, aber die Dinger musst du ja auch mit irgendwas powern. Und das kommt auch aus dem Keller und PoE
oder
Plus. Ja. Nee. Hm. Nee. Ja.
Jetzt mit Solar.
Solar.
Und
spucken.
Wi-Fi 6 ist halt schon so schnell, dass du da mit Gigabit Ethernet nicht mehr hinkommst.
Ja, korrekt.
Also du musst an Wi-Fi 6 Router musst du ja schon eine.
Ja, aber der lügt ja, du kriegst ja niemals die vollen Wi-Fi 6 Powers zusammen.
Ja, aber dann sitzen deine drei Kinder und deine Nichten und Neffen und deren Freunde zusammen im Wohnzimmer und wollen alle zeitgleich mit ihrer Switch zusammen zocken.
In 4K.
In 4K.
Switch hat kein 4K.
In 8K, ist egal. Die Switch, die dann da ist, die hat 8K.
Also, und
die hat
irgendwie 27p
nicht
oder?
Auf einer Switch, die am Fernseher angeschlossen ist, sondern jedes Kind hat seine Switch auf
dem Schoß. Ja, aber das sind halt dann 3x27p.
Nein, die haben dann 8K. Wenn die Kinder groß sind, haben die alle 8K.
Aha. Also ich glaube, Wireless N reicht für diesen Use Case.
Nee.
Also ganz ehrlich.
Komm jetzt, bisschen mehr Fantasie.
Okay, du brauchst es, stimmt. Jetzt hast du mich überzeugt.
Okay, kommen wir zum
News. Ja, also ich habe hier tatsächlich bei mir so ein Netzwerkding und ich habe das WLAN daneben und das so WLAN ist jetzt echt so schnell, dass ich mir da nicht mehr den Stress mache. Das ist schon, also ich weiß nicht, Kabel sind schon cool und alles, aber eigentlich nur für Strom.
Nee, Kabel sind einfach alles.
Nee, nein, nee, für zuverlässig das. Signalübermittlung ist Kabel.
Ja, das für diese Hubs ist es schon in Ordnung, aber nicht mehr zu jedem Computer ein Kabel hinziehen. Also das ist quasi eine Zeit, die war vielleicht mal.
Nee, Kabel ist gut.
Nee, doch, okay, Aska. Nee, die Zeit ist immer noch Ingo.
Ja.
Nee, ist okay. Also, ich finde Kabel auch cool, aber ich finde sie nicht mehr so cool wie damals. Weil dieses Kabellos ist schon besser geworden.
Nee, also es kommt echt drauf an, in was für einem Haus du lebst, ob die Kabel, ob die Wi-Fi-Signale überhaupt durch ein oder zwei Wände durchkommen. Das ist schön, wenn das bei dir funktioniert, aber nein, Kabel ist wesentlich besser. Du willst Kabel haben. Was natürlich, wie gesagt, von deinem Haus und von allen möglichen Sachen abhängt, aber glaub mir, Kabel. Wirklich.
Ja, so ein bisschen Kabel ist hier ja auch, das ist ja auch kein Ding. Ja. Also es gibt ja quasi einen Access Point hier vorne und den einen in quasi eine ganz andere Richtung, aber halt nicht überall dann noch mehr Kabel quasi, also so 40.
Und oben auf der Antenne und Richtfunk und für den Garten, fürs Gartenhäuschen und für den Anbau und
für den Pool.
Ja.
Sauna.
Ja. Genau. Man braucht überall Kabel. Kabel ist geil.
Na gut. Okay.
Lesefu. Make Fu. Lesefu?
Nee. Jetzt habe ich irgendwas?
Weiß ich nicht. Ist nie, welche Farbe ist denn das? Ich blick doch eure Farben.
Grün bin ich.
Ach so. Es sind einfach zu viele Leute in dem Pad diesmal. Zu viele Hörer im Pad.
Wessen Farbe ist denn rot?
Oh.
Ah.
Deine. Da kommt's raus.
Digital Reset.
Ja, nee.
Es war ja ein neues Jahr, wie wir festgestellt haben.
Und jetzt machst du Detox.
Ich hab das nicht mitbekommen. Ja.
Und das ist ein Artikel, der vorschlägt, dass man ja zum Beispiel mal ein Digital Reset machen kann.
Was ist das?
Beispielsweise
neu starten oder?
Nee.
Die Festplatte neu starten.
Nee, was ist denn ein Digital Reset? Ist das sowas wie Detoxen oder
ja.
so? Nur die
ja, Tour? Ja.
Mal seinen Twitter-Account löschen und wieder neu aufsetzen?
Ja, fast. Nicht den Twitter-Account löschen, aber zum Beispiel mal allen Leuten unfollowen. Und einen neuen Feed aufbauen.
Was bei Twitter oder so dann?
Bei Twitter zum Beispiel, ja. Okay.
Aber es ist nur, wenn du damit unzufrieden bist, oder muss man das machen?
Du musst gar nichts machen.
Okay,
also,
Glück gehabt.
Wenn du nichts machen willst, dann, ich meine.
Das ist auch anstrengend, wenn ich jetzt allen Leuten unfollow und dann wieder neu suchen muss.
Das ist, ja. Okay. Aber auf der anderen Seite, wenn du ganz viele Tweets von Leuten siehst, die dich eigentlich nicht mehr interessieren, dann.
Ja, dann ist Twitter schuld, weil Twitter macht komische Sachen. Früher hast du eine Zeitlinie gehabt und da war irgendwie alles gleich behandelt und jetzt ist irgendwie, sind ständig irgendwie die Leute,
Quatsch,
die ich überhaupt nicht kenne und die mich überhaupt nicht interessieren und ständig sagt es, hier, guck dir mal das an. Und du denkst dir, nee, das ist mir eigentlich voll wurscht.
Das ist natürlich noch ein, allgemeines Problem. Aber
deswegen alle ab ins Fediverse. Wenn ihr noch nicht da seid, geht ins Fediverse.
Genau, Ingo announced da auch immer unsere
Korrekt. Also
würde sie da announcen, wenn er das tun würde.
Ja, nein. Also ihr könnt mir alle im Fediverse folgen und auch Binäge wieder folgen und wir sind da immer voll
und
aktuell.
Und keine Nachrichten erhalten.
Nee, wir sind da voll aktuell.
Was sind wir da?
Aktuell, immer. Weil sobald der Stream gestartet ist, kriegt ihr eine Meldung. Und zwar schneller als auf Twitter.
Das stimmt. Das, weil es im Skript halt nachher.
Ja, 5 Sekunden Verzug hat, damit man sich da besser fühlt.
Ich kann noch einen Sleep reinmachen, ja. Wenn das hilft.
30 Sekunden und dann kann man sich gut fühlen. Dann seid ihr bei uns immer 30 Sekunden früher informiert.
Genau. Ja, okay. Zurück zu, du musst natürlich gar nichts machen, aber das halt, er beschreibt da halt einfach, was er macht für sich und man kann da sich davon inspirieren lassen oder.
Okay, ja. Er hat quasi so ein paar Sachen dann.
Genau, also
resettet quasi, wie, ja, wie er es benutzt, um es quasi dann nochmal neu aufzubauen.
Ja.
Also nicht komplett nicht loswerden oder so, oder so gar nicht mehr benutzen, sondern mehr
ja,
so.
Ja, aber halt mal aufzuräumen.
Genau, quasi so wie ich habe zum Beispiel einen Desktop und da tue ich alle Dateien immer drauf und ab und zu mache ich dann quasi alle diese Dateien und mache die in einem Ordner, der heißt Too Old und dann ziehe ich die alle rein und dann sind die da und dann ist quasi aufgeräumt. Dann habe ich wieder mehr Platz fürs nächste Mal.
Okay, das machst du das einmal pro Jahr oder?
Nö, einmal, wenn es mich nervt. Also immer ist dann so, ja, jetzt haben wir schon echt voll viele Files. Wenn ich dann diesen Too Old Ordner, dann habe ich dann, jetzt habe ich auch schon angefangen quasi die nach Datum, also quasi Too Old, und weil ich den halt in diesen Too Old Ordner reinsortiert habe. Und dann sind die da. Und irgendwann wird halt der Ordner gelöscht, wenn es da nicht rauskommt, weil ab und zu suche ich ja auch wieder was und dann gucke ich halt in diesen Too Old Ordner und manchmal ist es dann da drin. Und dann nehme ich es da wieder raus, wieder auf den Desktop und irgendwann fliegt da halt auch der komplette Tour-Old-Ordner raus. Das ist so die, mein Aufräum-Desktop. Und also mein Desktop ist auch gleichzeitig mein Download-Ordner, also das ist quasi alles zusammen. Okay.
Gut, auch eine Möglichkeit.
Keine
ist
weitere
eine Möglichkeit.
Frage. Danke.
Ist, keine, ist vielleicht keine gute Möglichkeit, aber es ist eine Möglichkeit, die für mich funktioniert.
Okay, ansonsten könnt ihr das lesen, wie der eine Typ da im Internet das mit Digital Detox Reset macht. Was hast
Reset,
du noch?
Nicht Detox.
Ja, ja, Reset, was anderes. Reset macht er.
Genau.
Dann C++? Ja, C++.
Was hast du mit deinen C++-Dingern
was
immer?
Was ist heute eigentlich los? Wieso
was,
so viel Plus los in diesem Podcast?
Was ist euer Problem? Entspannt euch mal. Genau, das ist ein Talk. Ist zwar ein Lesefuhr, aber hier liest es wieder mal jemand anders vor. Das ist ein Talk von Timur. Das ist so ein C++-Audio-Typ. Und wenn du halt Audio machst, ist Echtzeit. Ja, ist nicht wirklich Echtzeit, aber du willst halt, gewisse Dinge sind halt nur interessant, wenn sie ohne eine gewisse Latenz sind. Also wenn du irgendwie einen Filter auf deinen Audio-Stream machen möchtest, wäre halt doof, wenn das gelegentlich einfach viel länger geht, um diesen Filter darauf zu applizieren. Und darum
hast du Realtime ist schon richtig, dass du quasi immer bestimmte Zeitspannen hast und in denen muss es halt passieren.
Genau. Genau. Ist halt irgendwie. Ja, ist ein bisschen. Das Konzept ist ein bisschen schwierig, weil es heißt ja. Ja, es heißt halt einfach, dass innerhalb von gewissen Zeitframe kannst du halt mit einer Antwort rechnen. Mhm. Und für Audio ist halt interessant. Und der Talk geht darum, was in der Standard-Library von C++ halt irgendwie, was du in Realtime Kontexten verwenden kannst und was nicht. Und grundsätzlich ist halt irgendwie so die einfache Faustregel ist halt, sobald es Memory allozieren möchte, kannst du es halt nicht benutzen, weil du da halt das Problem hast, du weißt nie so genau, wie lange das gehen kann. Der Computer kann halt einfach entscheiden, so, ja, es geht jetzt halt einfach mal eine Sekunde oder es halt, du bekommst es halt instant. Alles mit Mutexes, mit Locking ist problematisch. Und er geht da halt ein bisschen drauf ein, was aus der Standard Library man benutzen kann, was nicht. Und worauf man bei der Doku halt ein bisschen schauen kann, ob das, ja, ob du das benutzen kannst in deinem Realtime-Kontext oder nicht. Ja, ziemlich interessanter Talk und ist auch guter Presenter.
Okay, cool.
Darum hier.
Ich habe hier wenn ihr euch noch einen Talk vom RC3, den ich mir anschauen wollte, aber noch nicht dazu gekommen bin, aber ich habe den auf jeden Fall bei mir auf der Liste.
Ja.
Der ist My gut. First Steps with FreeCut. Ich habe schon was mit FreeCard gemacht, aber ich wollte schauen, ob es da quasi noch ein paar Sachen gibt, die ich jetzt quasi bei meinem ersten Zusammenfuschen noch nicht so gesehen habe oder Sachen, die man eigentlich einfacher lösen kann. Weil ab und zu mache ich halt jetzt schon was mit FreeCard und da wäre es cool, dann nochmal quasi ein bisschen Zeit zu bekommen, wie man es denn tatsächlich anfängt. Diese ersten Schritte sind halt immer ganz cool, wenn man die irgendwie von jemanden bekommt, der sich damit schon ein bisschen weiter auseinandergesetzt hat, ohne da jetzt irgendwelche Tutorials lesen zu müssen. So ein bisschen wie der You Suck at Excel Talk quasi. Jo.
Ja, dann noch.
Das ist der nächste hier.
Dann noch
warum was man Zeit so nicht selbst implementieren sollte.
Genau, da habe ich auch an euch gedacht.
Was?
Ja.
Wie kann das sein?
Das fand ich sehr gut. Also ich habe ihn auch leider noch nicht ganz gesehen, aber gedacht, warum man Zeit so nicht selbst implementieren sollte, warum das nur alles schief gehen kann. Und
weil Zeit so kompliziert ist.
Ja, ja, ja. Also ich habe nur ganz kurz die ersten 2-3 Minuten gesehen und gedacht, ja, das müssen wir unbedingt als Pick oder als Lesefu hier drin haben.
Ja, Zeit ist halt kein, oder und Zeitzonen sind kein technisches Problem, sondern sind ein politisches und das macht es so kompliziert.
Ja. Also unbedingt mal reingucken, schön, wer auf Zeit steht.
Okay. Sehr gut. Jetzt sind wir bei
Picks.
Yo.
Wer die C3-Musik vermisst, die Lounge-Musik, gibt einen Radio, da läuft es die ganze Zeit, könnt ihr draufklicken. Da
läuft aber die ganze Zeit Pausenmusik oder was?
Nee, ja, nicht Pausenmusik, sondern diese Lounge-Musik, die auch beim
C3-Musik. Ach, diese Lounge-Musik, nicht die Pausenmusik.
Nee, genau. Nee, Lounge-Musik. Könnt ihr gucken. Hören, meine ich. Nicht gucken. Gucken vielleicht auch. Die Webseite ist nett, aber man klickt an, man kann auswählen, wie, welche Qualität und dann läuft es einfach im Hintergrund und man kann arbeiten oder andere Sachen tun. Macht doch was.
Man kann da klicken und kann sagen, ich würde jetzt gerne schlechte Qualität Musik hören. Bitte gib mir ganz viel schlechte Qualität Musik.
Ja, und dann diese Pausenmusik immer,
ja,
wenn.
Ja, 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 genau so funktioniert es. Ihr habt es richtig erkannt.
Genau, dann habe ich hier gleich mal, wenn wir hier bei Kongress sind, noch den jährlichen Kongressbericht vorgezogen. Das ist ein 2 Minuten 19 Video. Das, da wisst ihr alles. Und das, das Schöne ist, der ist immer up to date.
Für den nächsten Kongress ist er dann auch schon up to date, oder?
Mhm.
Cool.
Der ist super generisch von, ja.
Okay.
Von irgendwelchen Hackern werden immer etwas hacken können und sehr lustig produziert.
Okay, cool. Dann muss ich mir den wohl anschauen.
Genau. Also ich kann euch empfehlen, euch die 2 Minuten zu nehmen, weil es sind halt auch nur 2 Minuten.
Das ist immer besser.
Es ist jetzt nicht so ein 2 Stunden oder eine Stunde Vortrag, Video, keine Ahnung was. Das ist ein 2 Minuten Clip.
Sehr schön, sehr schön. Gut, dann wieder Python. Wieder Python.
Genau, es gibt ein neues Python Tool Checking Dingsy.
Naja, ist das nicht irgendwie so ein GitHub?
Ja, es ist eine GitHub, also es ist eine GitHub Action aktuell und das ist halt auch ein bisschen schade. Aber was es macht, ist im Prinzip ein Advanced Linter, würde ich jetzt mal sagen.
Okay.
Also es schaut sich halt ein Code an, ohne den laufen zu lassen und versucht halt herauszufinden, was da falsch sein könnte. Und dann gibt's halt Dinge, die super easy sind zu sehen, so wie du hast die Einrückung nicht richtig gemacht, keine Ahnung, du hast Keywords verwendet, die nirgends gebraucht werden, du hast Keywords falsch geschrieben, was weiß ich, alles so Zeug. Und eines der Feature, die sie hier implementiert haben, was ich sonst noch nirgends gesehen habe, sie können detektieren in Python, wenn du eine Liste hast mit Strings. Und
du irgendwo in dieser Liste, also was du machst, ist irgendwie String und dann Komma und dann das nächste Item, der nächste String. Und wenn du jetzt aber ein Komma vergisst, dann hast du ja im Prinzip String und String. Und in Python ist es leider so, dass halt ein String und ein String einfach implizit zum neuen String zusammen concatenated wird. Und das ist aber normalerweise nicht
das, was du willst, ja.
Ich bin da auch schon ein paar Mal drüber gefallen, tatsächlich.
Also ich kenne das.
Genau, das ist halt so ein dummer, ja. Das ist halt normalerweise irgendwie ein Typo. Und dann hast du plötzlich halt irgendwie Items in deiner Liste concatenated statt als einzelne Items drin. Und ja, kann dann halt zu komischen Fehlern führen. Und als Mensch sieht man das nicht unbedingt, wenn man das reviewt. Und der Bot hier macht das halt. Und es gibt aber auch irgendwie eine Seite und da kannst du halt einfach deine GitHub-URL mal rein pluggen und dann gibt er halt so eine Overview, was er alles so gefunden hat und was man irgendwie vielleicht fixen könnte. Er findet auch so zum Beispiel, wenn du zum Teil wenn eine Funktion ein Lambda nimmt, let me rephrase that. Also du hast eine Funktion, die als Input-Parameter irgendwie eine andere Funktion nimmt. Und manchmal, wenn du hast du anstelle der Funktion das nochmal irgendwie in so ein Lambda gepackt und solche Dinge sagt er dir zum Beispiel auch, wenn du das unnötigerweise in Lambda gepackt hast, sagt er dir halt so, hey, du könntest hier im Fall auch einfach die Funktion direkt übergeben, anstelle das nochmal in Lambda zu packen und solche, ja. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Aber ja, ist ein bisschen doof, dass das halt nicht ein Tool ist, was du einfach lokal laufen lassen kannst, sondern halt irgendwie so ein Service.
Musst du den kaufen oder so, oder was ist deren Plan?
Ich nehme mal an, dass deren Plan aktuell ist, glaube ich, noch einfach free to use. Aber ich nehme schon mal an, dass die da halt dann irgendwie Geld damit verdienen und dann musst du für irgendwie, wenn du das auf dein Private Repo haben willst, musst du ihnen dann Geld bezahlen und im Artikel geht es dann halt drum, wie sie das irgendwie auf Common Open Source Projekte getestet haben und halt bei ein paar ja, da Probleme gefunden haben und das dann halt.
Also keine Ahnung, es hätte einfach eine Linter-Funktion sein sollen eigentlich. Ja, es muss nicht irgendwie so ein Code-Furry sein, der dann vorbeikommt und irgendwie schaut, ob der
genau, Code funktioniert. Es wäre halt cool, wenn irgendwie, keine Ahnung, Flake 8 oder so das für dich einfach auch machen würde.
Ja.
Das wäre halt ideal. Das wäre das, was man haben will. Aber da sie ja vermutlich irgendwie Geld verdienen wollen, ist das halt irgendein komischer Service und dann ja.
Na gut. Aber vielleicht gibt's es ja auch bald. Also ich meine, das sieht jetzt nicht so ultra komplex aus, dass man das nicht auch in andere Tools mit einbauen kann jetzt.
Genau. Ja, vielleicht sieht das jetzt jemand und denkt so, ah ja, das wäre halt eigentlich.
Das copy-pasten wir. I did this.
Ja, genau.
Das dann, ist auch schon. Achso, ja.
Ja? Ja?
Nee, alles gut.
Okay. Dann gehen wir weiter zu, ich hatte mal Zeit. Dann habe ich gedacht, hey, wäre ja cool, irgendwie neue Computer zu bauen.
Aha. Erzähl mir mehr.
Weiß ich nicht.
Doch, prinzipiell.
Und dann bin ich hier über diesen, es gibt diesen Silent Fanless FreeBSD Server Post gestoßen. Da hat jemand halt mal so kleine FreeBSD Server gebaut.
Kann man da auch Linux drauf tun?
Da kannst du auch ein Linux drauf tun, ja.
Das sind diese Standardboards, die haben so ein J33 irgendwas drauf, oder? Diese Intel
Ultra. Ja, genau. Die haben dann halt so kleine Intel Prozessoren.
Ja, irgendwie sowas. Ja, das sind diese Teile. Die sind ganz cool. Ich habe im Server bei mir auch einen. Die sind von der Performance her medium, würde ich sagen, aber gut genug. Und die Platinen sind relativ klein.
Genau. Und brauchen halt nicht so viel Strom und
Süßes Teilchen, genau. Ja.
Und Fanless, genau.
Genau, und Fanless und keine Ahnung was. Ja, und ich hätte halt eigentlich noch so ein System, was ich für mein Offside NAS, was aktuell halt irgendwie so ein altes System von mir einsetze, was aber halt eigentlich viel zu groß ist und viel zu viel Strom braucht und ja, halt mit Lüftern und keine Ahnung was. Und eigentlich will ich das mal replacen und das habe ich mir mal angeschaut und so.
Ja, also die Mainboards sind auf jeden Fall in Ordnung mit dem CPU drauf. Das funktioniert gut als NAS. Musst schauen, dass du genug SATA-Ports hat. Ansonsten musst du da diesen PCI-Express-Board nehmen und dann da nochmal einen SATA-Extender drauf tun. Das geht aber beides.
Ja, genau. Genau, und jetzt bin ich halt am überlegen, ob ich mir irgendwie so ein Board hole oder ich habe mir auch noch ein Supermicro angeschaut, was ein bisschen größer ist. Das hat dann irgendwie so ein Intel Celeron J 1900 drauf.
1900 ist ja schon ewig alt, oder? Das ist doch die Generation von vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren.
Kann sein.
Die sind,
lass mich mal.
Ich glaube, die Zahlen zählen da auch hoch bei der J. Also 3000 ja. Ist mehr als 1000.
Ja, Launch Date war Ende 2013.
Ja. Das ja. Hätte ich nämlich gedacht, dass ich den mir angeschaut habe.
Genau.
Ja, da war es natürlich schon ein bisschen cooler, weil er einfach viel, viel mehr später ist.
Genau, obwohl, es sind halt viel coolere Prozessoren, aber eigentlich will ich muss mal schauen, vielleicht gibt's auch ein besseres Supermicro-Board. Das war einfach das, was ich gerade so gefunden habe, was man irgendwie bekommt. Die Boards sind halt bisschen cooler, weil du halt auch irgendwie gleichen M-SATA auf dem Board hast und so. Und du hast halt irgendwie gleich ein paar mehr SATA-Ports normalerweise und so.
Ja, also der J1900 hat tatsächlich 4 Kerne und das andere Ding hat nur 2. Also ist wohl der 1900er cooler als das, was neu
ja.
ist.
Ja, kann sein, dass er auch noch ein bisschen schneller ist. Aber ich habe es mehr so von Board-Specs halt. Hat dann halt irgendwie gleich 6 SATA-Ports drauf, hat irgendwie 2x Gigabit Ethernet. Ja, ist halt so ein bisschen mehr für diesen NAS Embedded Use Case auch wirklich ausgelegt. Aber ja, ist halt ein Prozessor von ein bisschen 2013.
Oh, der hat keine IS-NI. Das ist Panne, hey. Das will ich mir gut überlegen, ob du das willst.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, ja. Probably not.
Also, keine Ahnung, irgendwas ohne IIS kannst du nicht mehr machen eigentlich.
Das,
aber vielleicht ja, das hat die Webseite gelogen, ich habe da gerade nur so ein Vergleichdings angeschaut, aber ohne IIS nicht, es ist blöd, ist echt blöd.
Ja, das ist ein guter Punkt, das muss ich mir noch überlegen. Guck's aber das Gute an. Ist, aktuell habe ich jetzt eigentlich keine Zeit mehr, von dem her. Ah, ich habe mir wieder das überlegt und mir all diese Dinge angeschaut und das ist alles super interessant.
Und dann war die Zeit vorbei, um irgendwas
jetzt
zu tun.
Die Zeit vorbei und jetzt habe ich irgendwie nichts bestellt und darum wird vermutlich einfach jetzt wieder ein halbes Jahr nichts passieren und dann habe ich vielleicht wieder mal Zeit und Lust, da was zu tun.
Aha. Aber dann verbrauchst du die ganze Zeit, um dir das Aktuelle anzuschauen.
Neue Pläne zu schmieden.
Ja, so ist es dann halt.
Ja, ist auch okay, ist ja auch quasi eine Art Hobby.
Ja, genau. Ich meine, Hardware anschauen und so kostet ja auch irgendwie fast nix.
Das stimmt, anschauen kostet nix.
Genau.
Anfassen schon.
Kommt drauf an, wo.
Je nachdem, ja.
Ha, schnell weiter.
Ja. Sind wir durch?
Nee, SSH Agent Restriction.
Ah, ja, genau. Es gibt bei OpenSSH ein neues Feature. Nämlich kannst du dem SSH-Agent sagen, wofür deine SSH-Keys verwendet werden sollen, für welche Server. Und das ist voll das coole Feature. Du kannst quasi sagen, diesen SSH-Key, den er jetzt quasi hinzufügt, benutze ihn bitte nur für folgende Hostnamen. Weil das aktuelle ist halt, ja, probier halt einfach mal alle Keys aus, die du gerade mal in deinem SSH-Agent drin hast, gegen diesen einen Server. Und das ist natürlich Quatsch. Und so kannst du es limitieren. Das Feature ist neu. Genau, das ist ein neues Feature seit 8.9, OpenSSH 8.9.
Ja. Aber hast du nicht, wenn du in deiner SSH-Config hast dieser Key für diesen Host?
Ja, aber trotzdem probiert er mal alle aus. Das ist doch dieses Spezialo Star-Feature.
Ja, aber wenn du explizit einen Host und Key gemappt hast in deiner Config, dann macht er das ja eben, glaube ich, nicht.
Unsicher, aber was, also wenn du eine IDE-RSA oder IDE-EC
Key hast,
dann probiert er auf jeden Fall irgendwie aus. Ja. Der probiert immer alles Mögliche aus. Und das siehst du ja, wenn du SSH-VVV machst, was er da alles ausprobiert, versucht er auch noch Kerberos und noch irgendwelche anderen Sachen. Und
aber
verliert am Rödeln, um zu versuchen, sich da irgendwie zu authentifizieren.
Ich bin mir eigentlich zu 99% sicher, dass wenn du das halt konfiguriert hast, also klar, du musst es dann halt immer konfigurieren und so, aber ich habe halt im Prinzip für jeden Host einen Key und ich habe das halt in meiner SSH-Config hinterlegt. Und darum schickt er halt nur genau diesen einen Key.
Ja, versuch mal den Key auf der anderen Seite für eine Zeit rauszunehmen und guck, was bei SSH-VVV macht. Weil ich glaube, er probiert einfach noch mehr aus und er wird auf jeden Fall am Ende auch passwortbasierte Authentication ausprobieren.
Also Passwort schon, aber er schickt halt keine anderen Keys. Weil ich habe ja den Key definiert. Das ist gleich wie wenn du SSH-I und dann den expliziten Key machst. Dann probiert er nicht noch andere Keys. Wenn du explizit sagst, ich hätte gerne für diesen Host diesen Key, dann probiert er nur diesen Key. Und ja, er versucht dann noch Kerberos und Passwort und was weiß ich. Aber er schickt nicht andere Keys.
Das sagst du jetzt so.
Bin ich mir sehr ziemlich sicher.
Bin mir auch nicht sicher.
Identify, aber, specifies, bla bla bla. The default is, also specifies a file from which bla bla bla. Or as to read. The default is IDESA, bla 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 bla, ganz viele tolle Keys, die er da ausprobiert. Additionally, any identities represented by the authentication agent will be used for authentication unless identities only is set. If no certificate has been bla bla bla. Also ich glaube, man muss ihm das ganz doll sagen, dass er das nicht alles ausprobieren soll.
Ja, okay, aber das, I see. Ich habe hier ein alle Host Identity Only Yes.
Ja, das hört sich dann quasi nach diesem Ding an.
Genau. Und
aber
dann,
das ist quasi nicht Default.
Nein, es ist nicht Default. Du musst das halt in deiner Config konfiguriert haben.
Ah ja.
Und dann offert er halt genau ein Key.
Und was ist jetzt bei dieser Agent Restriction anders?
Da kannst du dem SSH-Agent sagen, also wenn du quasi nicht explizit für jeden Host sagst, was für ein SSH-Key er nehmen soll, dann kannst du mit dem kannst du ja quasi deinen SSH-Key selber in den SSH-Agent reinladen und der wird ihn dann für alle Sachen ausprobieren. Und zwar nachdem er den entschlüsselt hat. Also quasi SSH-Agent kann ja quasi nach den Key verwenden, nachdem du den entschlüsselt hast, dann musst du nicht immer das Passwort eingeben. Jetzt kannst du dem, wenn du diesen SSH-Key mit hinzufügst, kannst du ihm sagen.
Aber nur für diese Host.
Nur für diese Host, genau.
Okay.
Das ist so die Idee.
Gut, dann.
Und wie gesagt, das neues Feature wollte ich einmal kurz hinweisen.
Ja, klingt interessant. Dann Weatherbar-App. Wer auch immer die hinzugefügt hat.
Ja.
Das war ich.
Ja. Das ist eine, wenn ihr auf das Repository klickt, auf den Link, werdet ihr euch vielleicht wundern, weil das ist seit 4 Jahren nicht angefasst worden. Ich bin darüber gestolpert und fand es ganz spannend, weil es 4 Jahre nicht angefasst worden ist und immer noch eine App ausliefert, die funktioniert und schick auszusehen scheint. Aussieht. Es ist eine einfache App, es geht einfach darum, Wetter anzuzeigen. Das Interessante ist der Technologie-Stack. Es ist mit Electron gebaut, Web-Technologien, die eine Browser-Applikation bauen. Und es ist dann eben ein gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht so ist, dass das nach einem Jahr unbrauchbar ist, wenn man es auf jeden Fall neu schreiben muss, sondern es durchaus mit diesem Technologie-Stack genauso wie mit den anderen Technologie-Stacks möglich ist, Apps zu bauen, die über Jahre hinweg einfach dann funktionieren. Deswegen habe ich es mitgebracht.
Ja,
und weil unkomplizierter Zugriff auf Wetterdaten aus der Taskleiste. Und es gibt die dann eben, ist auch ein Beispiel dafür, dass man mit dem Technologie-Stack Cross-Plattform-Apps bauen kann, macOS, Windows, Linux. Schönes Beispiel. Einfach cool. Schöne Beispiel-App.
Ich habe auch ein schönes Beispiel. Und
komplett Open Source. Ja. Kann man sich anschauen, wie es funktioniert.
Jo.
Ich habe auch ein nettes Beispiel, was unter Linux, Mac, Windows funktioniert. Nennt sich Oh My Git. Man lernt so ein bisschen spielerisch diese ganzen Git-Kommandos, auch viele, die ich auch noch nicht benutzt habe, nicht benutzen musste. Man sieht so die, ja, Git-Chain sozusagen, was passiert, wenn man Git-Checkout macht, was passiert, wenn man Git-Reset-Hard macht, wo man hinspringen würde, wenn da mehrere Branches sind und man muss dann so die richtigen Karten hinlegen, um dann als Ziel zu kommen. Fand ich irgendwie ganz witzig. Könnt ihr mal ausprobieren oder damit Git lernen, wenn er wollt. Oh my Git. So, dann noch Find That Link.
Nice. Find That Link. Ist eine Game Show und es geht genau so, wie der Titel das erwarten lässt. Es ist halt so, die Leute bekommen ein Meme gezeigt und müssen dann den Link finden und schicken.
Okay.
Und Ich finde das Konzept einfach schon ziemlich gut. Ist irgendwie die ersten 2-3 Sendungen sind noch nicht so gut produziert. Der Production Value geht dann irgendwie mit den weiteren Episoden auch ein bisschen hoch. Aber ja, finde ich lustiges Konzept, habe ich irgendwie gefunden. Wenn ihr, keine Ahnung,
dieses
Game-Shows
Internet.
Euch im Internet anschauen wollt, dann könnt ihr das auf diesem YouTube machen. Zum Beispiel mit dem YouTube-Download, dann könnt ihr das für immer und so.
Mhm.
Genau.
Gut, dann sind wir durch mit dieser Sendung. Der ersten im Jahr des Linux-Desktops. Im Jahr 2022. Mhm. Klingt immer noch wie die Zukunft, in der Sicherheit eindeutig zu hoch ist. In der schon 15 Affen geklaut wurden.
Es fängt Affenbäder
worden. Sehr, sehr gut. Benutzt alle toll Falscript und wir sehen uns hoffentlich dann in ein paar Wochen wieder. Nee, oder hören uns wieder. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bye, bye.
Ciao.